Erwarte etwas von Gott, nicht von Matutis und nicht von niemand anders, vom Herrn. Lass uns vom Herrn viel erwarten, dann werden wir auch reich gesegnet. Wenn du von Menschen erwartest, ich kann nur geben so ein paar Groschen dir, da ein Euro oder und so weiter. Aber Gott will uns über Bitten und Verstehen segnen. Heute Abend ist mein Thema, du darfst Gott fragen. Und ich denke, du hast eine ganze Menge Fragen aufgeschrieben. Ich habe einen ganzen Katalog. Also wenn ich einmal im Himmel bin, werde ich dem lieben Gott Löcher im Bauch fragen. Und sagen, lieber Gott, warum war das so? Warum hast du es so gemacht? Warum hast du mich mitten in den Sturm hinausgeschickt? So wie wir gestern gehört haben. Und warum ist das alles passiert? Warum hast du es nicht verhindert? Und warum hast du mich nicht verschont? Sondern mich ganz hart schön mitgenommen und was weiß ich. So, okay. Ganz herzlich eingeladen zu den Veranstaltungen hier im Haus. Wir haben jetzt rot und grüne Zettel. Also ich muss nur gucken, auf welchem Zettel was drin ist. Also bei rot bleibe ich heute noch. Morgen wird das Thema sein, Gott möchte dir helfen. Nein, das ist nicht morgen. Doch. Nein, morgen ist das Thema, wie Gott einen führt. Also diese Woche war ja sowieso, der Herr stillt die Stürme, werde ein Heiliger, du darfst Gott fragen und morgen ist das Thema um 10 Uhr, wie Gott einen führt. Gott will jeden individuell führen. Es gibt kein Muster, Schablone, so. Nein, jeden ganz persönlich, so wie er es braucht, wie es verdient, wie er würdig ist. So Gott weiß, was du brauchst. Der eine braucht grüne Weide, der andere braucht Wasser, frisches Wasser, der andere braucht eine Route. Das gehört auch dazu. Ja, das ist auch, wie Gott einen führt. Ganz herzlich eingeladen zum Thema Führung. Du willst Führung erfahren in deinem Leben. Dann am Mittwoch, stimme mit deiner Wirklichkeit überein. Stimme mit deiner Wirklichkeit überein. Stimmt dein richtiges Leben? Lebst du richtiges Leben? Stimmt dein Leben mit deinen Finanzen überein? Stimmt dein Leben mit deiner Bildung überein? Stimmt dein Leben mit deinen Beziehungen überein? Stimmt dein Leben mit deinem Glauben und Denken überein? Mit deiner Wirklichkeit, das, was du hast und das, was du denkst. So viele Menschen sind schizophren. Die glauben, großer Gott, herrlicher Gott, und sie sind kleine Zwerge hier. Also wir müssen abstimmen, übereinstimmen mit Gott, mit dem Gott in uns. Und stimme mit deine Wirklichkeit ab. Freitag wird dann nächste Woche sein das Thema, Gott möchte dir gerne helfen. Grundsätzlich, das ist etwas Grundsätzliches. Dann am 1. Mai uns weiter kommen hier die Gottesdienste, die wir hier im Haus haben. Dann möchte ich euch einladen ganz herzlich zu einem Frauentreff. Auf dem grünen Zettel steht dann nachher das nächste. Am 5. Mai haben wir Lynn Crow hier mit ihrem Mann. Aber am 5. Mai um 16 Uhr ein besonderer Frauentag. Da wird sie die Predigt halten, die sie in Budapest halten wird. Für Frauen. Also wir kriegen schon das Original. Bevor die kriegen, kriegen wir es. So, und ich möchte euch einladen zu diesem Frauentreff, zu dieser Botschaft, die Lynn Crow hat hier. Dann abends wird ihr Mann Bob sprechen. Er hat eine große Gemeinde, Bibelschule, Fernseharbeit und so weiter in Mexiko und arbeitet auch gleichzeitig mit dem Material, was er in Mexiko verwendet, in Philippinen, die gleiche Sprache und so weiter. Dann setzt er das gleich um. Gott hat sie gesegnet, dort wo sie sind, und sie werden 2 Tage da sein, also Mittwochabend und Donnerstagabend. Ganz herzlich eingeladen zu diesen Veranstaltungen. Dann haben wir ab Samstag, den 15. Mai, Gäste aus den USA. Da bringt Phil Little ein ganzes Team mit, also ein Polizeidirektor von Los Angeles. Der wird dann natürlich sein Zeugnis geben, dann eine Powerfrau, die dann das Wort Gottes predigt. Und Phil Little, wir kennen auch, und Bruder Graham, der uns hier diesen Projektor, Overhead-Projektor gestiftet hat. Und hier diesen Apples-Computer, der natürlich so schwierig zu bedienen ist. Weißt du, die machen mit an links und die bedienen total anders. So eine andere Schrift, da musst du suchen, wo die ganzen Umlaute sind. Aber okay, es funktioniert und es war wertvoll. Die haben also einige tausend Euro dafür ausgegeben, also um uns hier zu helfen und bei der Einrichtung von hier im Haus. So, und sie werden da sein und sie werden uns dienen. Und es kann sein, dass, also ich bin noch nicht ganz genau sicher, also bis 19 habe ich auf jeden Fall die Termine angesetzt, aber es kann sein, dass sie noch das Wochenende auch noch da bleiben, so wie der Herr führt's. Wir sind flexibel und wir bleiben flexibel. Einfach Gottesdienst, wir haben Freitag, Samstag sowieso Gottesdienst und dann ist Pfingsten und die bleiben wahrscheinlich dann da. Sie sind zu einer Konferenz hierher gekommen und werden hier nicht in Berlin, sondern Konferenz ist irgendwo auf dem Land draußen, glaube ich Neustadt, Glewe oder Ludwigslust. Dort werden sie dienen und dann bleiben sie hier noch für uns. Du darfst Gott fragen. Ja, noch eins darf euch noch fragen. Wir wollen am Himmelfahrtstag, habe ich auch hier aufgeschrieben, um 19 Uhr abends ist der Gottesdienst und wir werden gleichzeitig auch das Material ausgeben. Wir werden da nicht groß abhandeln, aber das Material ausgeben. Ich werde natürlich über Markus predigen und die Himmelfahrt von Markus ausgehen. Also ich werde den Schluss von Markus nehmen. Trotzdem hier am Donnerstag, den 13., eigentlich wäre das Gemeindebibelschule gewesen. Aber wir nützen das, verbinden das Gute mit dem Nützlichen. Und dann möchte ich euch einladen. Jetzt haben wir verschiedene Sachen ausgearbeitet, herausgefunden. Da ist eines Pfaueninsel, dass man dort wandert, Picknick macht. Das wäre eine Sache. Und dann, wann fangen wir an? Und ich muss ja euch fragen, ich will ja nicht allein laufen. Schön wäre es, wenn wir den ganzen Tag zusammen sein könnten, so 11 Uhr herkommen, das ist eine christliche Zeit, hier Kaffee machen, von hier wegfahren. Oder wenn ihr einen anderen Wunsch und einen anderen Vorschlag habt, sagt es dem Winfried. Wir werden versuchen, so gerecht wie möglich sein, die Nachkommen. Wir wollen also zusammen sein, wandern, wenn das Wetter schön ist. Wenn es natürlich Hunde und Katzen regnet, bleiben wir zu Hause. Und genießen dann zu Hause am Fenster, wenn dieses Regentropfen klopfen. Aber wenn schönes Wetter ist, ist doch schön, wenn das Volk Gottes draußen ist. In der Natur, unter den Bäumen, unter den Blüten, bei Schmetterlingen, wo auch immer. Also, was denkt ihr? 11 Uhr ist eine gute Zeit? Ja, hier zum Frühstücken. Ich denke, jeder kommt schon gefrühstückt hierher. Und dann wir nehmen mit und jeder so einen Rucksack einpacken. Wir wollen hier vielleicht Kaffee machen, dass wir dann Becher mitnehmen für unterwegs. Also, macht euch Gedanken und sagt das alles, was ihr macht, damit ihr ein bisschen koordiniert. Unser Bruder Winfried, der soll das dann koordinieren. Du darfst fragen. Und du solltest fragen. Kinder sind ja manchmal so im Fragealter. Und da fragen, Mutti, warum ist das so? Warum ist das so? Warum ist das der Ringgrund? Warum, also die Tiere und so weiter. Also, was unsere Kinder gefragt haben, das ist also hochinteressant. Wir haben am Anfang immer alles aufgeschrieben, damit wir die nächsten Kinder auch gleich beantworten können. Das sind immer die gleichen Fragen. Auch Christen sollten viel fragen. Und wir sehen in der Bibel, der Petrus hat sehr viel gefragt. Leute haben in der Bibel sehr viel gefragt. Also, du darfst Gott fragen. Denn das Leben, das wir leben, ist ja voller Fragen und Rätsel und so weiter. Wir haben so viele Fragen, auch Christen. Wenn du nicht fragst, gehst du fehl. Ich habe mir gewöhnt in meinem Leben, wenn ich irgendwo bin, ich frage die Leute, wo geht's lang? Und wenn ich merke, der ist nicht sicher, frage ich den auch noch. Mir ist oft schon passiert, dass die gesagt haben, ja, da drüben ist es. Und dann, als ich dort angekommen bin, es war nicht dort. Also lieber fragen, als einmal irre gehen. Wer keine Fragen stellt, kommt auch nicht weiter. So, über Fragen findest du deinen Weg. Hast du dich schon gefragt? Und ich werde jetzt schon eine Liste von Fragen aufstellen, die ich dir einfach so als Hausaufgabe mitgebe. Hast du dich schon gefragt, was fehlt mir? Was fehlt mir noch? Ist alles bei mir in Ordnung? Bin ich schon perfekt? Frag dich, wofür arbeite ich denn? Wofür arbeitest du? Nur um zu essen? Wozu lebst du? Was ist der Sinn deines Lebens? Das sind also Fragen, diese Kardinalsfragen. Was habe ich gelernt? Was habe ich verstanden? Was verstehe ich? Weißt du, ich kann heute predigen und jeder versteht was anders. Deine Bratkartoffeln, der andere Bahnhof und der andere irgendwie wieder was anders. Was ist dir in deinem Leben wichtig? Herr, was ist mir wichtig? Was soll mir wichtig sein? Und eine andere Frage, was bringt mich weiter? Klare Fragen geben auch klare Antwort. Nicht nur Ja und Nein, sondern Fragen, die man ausbauen muss, wo man einen Satz wenigstens machen muss. Was macht mich glücklich? Eine Frau? Viel Geld? Erfolg? Was macht mich glücklich? Hast du dich schon gefragt, was ist mir so peinlich? Was wäre dir peinlich? Frag dich mal. Was möchte ich unter keinen Umständen erleben? Wem sollte ich ein Kompliment machen? Fragen. Weil wir nicht fragen und nicht nachdenken, über Fragen kommen wir zum Denken. Da wird die Maschine eingeschaltet, der Computer bedient. Wem sollte ich ein Kompliment machen? Eine andere Frage. Was würdest du ändern, wenn du Bundeskanzler wärst oder werden würdest? Was wir nicht glauben. Aber was würdest du ändern, wenn du Bundeskanzler wärst oder Bundeskanzlerin? Was würdest du sofort ändern? Welche Gesetze? Was würdest du abschaffen? Was würdest du sofort anfangen? Was sollten Christen ernster nehmen? Was sollten die Gläubigen, die Freikirchler? Grundsätzlich, was sollten sie ernster nehmen? Welche biblische Geschichte hättest du gerne miterlebt? Warst du in der Bibel? Welche Geschichte? Verlorene Sohn? Oder Auferweckung des Lazarus? Welche Geschichte würdest du gerne oder hättest du gerne als Mensch erlebt? Wo wärst du gerne dabei gewesen? Fragen. Was soll eines Tages auf deinem Grabstein stehen? Eine Frage. Manche sind jetzt geschockt. Aber was wünschst du dir, dass man dir bei deiner Abschiedspredigt, Aussegnungspredigt, was der Pfarrer sagt? Und dann die Frage, was sagt Gott zu meinem Leben? Was sagt Gott zu meinem Leben? Was denkt er über mich? Möchtest du herausfinden, was Gott über dich denkt? Darf ich Gott fragen? Ist es erlaubt? Oder man stellt Gott keine Fragen. Man glaubt ihm und gehorcht ihm und folgt ihm und so weiter. So viele Christen, die trauen sich Gott nicht, eine Frage zu stellen. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Also Anklage und Klage und Frage. Darf ich Jesus fragen? In Matthäus 17, Vers 8 bis 13, wir wollen diese Geschichte kurz anschauen. Ist nicht allein diese Geschichte, von der ich ausgehe, aber wir wollen diese Geschichte mal als Ausgangs nehmen. Als sie aber ihre Augen aufhoben, und immer wenn sie etwas gesehen haben, haben sie Jesus gefragt, oder eine andere Geschichte, diese Steine von Jerusalem, dieser Tempel, Herr, wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Und du siehst, welche Antworten sie dann bekommen haben. Das geht euch gar nicht an, Tag und Stunde, ihr sollt Kraft empfangen und so weiter. Die kriegen Antworten von Gott, aber gefallen uns die Antworten auch. Aber hier diese Frage, als sie dann ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Sie haben gesagt, hier ist gut sein und so weiter. Und als sie dann vom Berg hinabgingen, gebot ihnen und sprach zu ihnen, ihr sollt von dieser Erscheinung, also von dieser Verklärung, niemandem was sagen. Jetzt fragt man sich, warum? Und wenn ich an der Bibel rangehe, also wenn ich die Bibel lese, für mich persönlich, was hat es mir zu sagen? So gehe ich an die Bibel ran. Was habe ich zu sagen? Was kann ich hier lernen? Was ist mir wichtig? Was wollte Gott mir eigentlich durch diese Geschichte sagen? Oder damals den Leuten gesagt? Oder was haben sie damals sich gedacht? Warum sollten sie nicht den Leuten erzählen, dass Jesus Herr ist? Eigentlich sollten wir überall erzählen, dass Jesus lebt und Jesus mächtig ist und der Herr des Universums ist. Aber warum sollten sie niemand sagen? Denn des Menschensohn ist noch nicht auferstanden. Also das ist auch die Begründung. Also Gott gibt hier auch selbst die Antwort oder Jesus. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen. Seine Jünger trauten sich zu fragen. Also Jünger, die sind erst Lernende und lernen erst, wenn sie Fragen stellen. Und deshalb, die Lehrer mögen eines, dass du viel fragst. Wenn du viel fragst, kommst du nicht so oft dran. Also das war meine Entdeckung in der Schule. Wenn ich frage, dann nimmt er die nicht fragen, die nimmt er dran oder hat dran genommen. Also wenn du viel fragst, wirst du nicht dran genommen bei der Prüfung. Der hat sich immer interessiert, der arbeitet gut mit. Dann steht es dann nachher im Zeugnis, er arbeitet sehr aktiv mit im Unterricht. Also viele Fragen stellen. Herr, wie ist es? Wie ist es? In der Bibel steht es einmal, für Frauen sollen ja in der Gemeinde nichts fragen. Dann heißt es ja, wenn die Frau was wissen will, sie soll zu Hause ihren Mann fragen. Das ist also so Schnattern in der Gemeinde. Du musst vorstellen, wie damals diese orientalischen Gemeinden waren, da saßen Männer und da saßen Frauen, die waren getrennt. Hey, Karl, wie ist es da? Weißt du, das hat den Gottesdienst gestört. Deshalb sagt Paulus, also das eigentlich, eine Frau soll schweigen in der Gemeinde, das ist eine so blöde Sache, das kommt nachher rüber, die Frau darf überhaupt nicht sagen, die muss Mund halten, darf still sein. Nein, das heißt, sie soll in der Gemeinde nicht schnattern. Wie Gänse. Das ist also das Wort schnattern drin. Wie Gänse, sie soll nicht schnattern. Wenn sie was wissen will, sie soll ihren Mann zu Hause fragen. Du Karl, Wie war denn das? Denn, weißt du, Frauen waren damals nicht gebildet, meistens so, nicht gelernt. Heute auch noch, wenn ich an die arabische Staaten denke und so weiter, die Frauen dürfen die Schulen nicht besuchen. Die Männer waren gebildet, die waren in der Synagoge, die haben sogar lesen und schreiben gekonnt, aber die Frauen, ja, wie ist das? So ist es gut, dass du dann jemanden hast, den du fragen kannst, zu Hause. Es ist gut auch, weißt du, wenn man so in der Seelsorge ist, wenn man Fragen stellen kann. Ich habe eine Frage. Vielfach können Menschen, die deine Fragen nicht beantworten, deshalb fragt Jesus. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, warum sagen denn die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elias kommen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Elias soll freilich kommen und alles zurechtbringen. Doch ich sage euch, Elias ist schon gekommen. Aber sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben ihm getan, was sie wollten. Also Jesus vergleicht sich als das Menschensohn, als der Prophet und Johannes der Täufer, der Elia. So wird auch das Menschensohn durch sie leiden müssen. Und da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen geredet hatte. Sie stellten eine Frage. Die Schriftgelehrten sagen, die Pfarrer sagen, die Kirche sagt, die Religion sagt, die anderen sagen, die Sekten sagen. Und du hast viele Fragen. Wenn du heute Fernseher einschaltest, Radio einschaltest, Computer einschaltest, oder wenn du ein Blatt, irgendein Buch in die Hand nimmst, die sagen es. Und Herr, was sagst du? Was sagst du dazu? So, hier haben die Jünger eine brennende Frage gehabt, was die Schriftgelehrten sagen, was die anderen sagen. Meistens kommen wir auf die Fragen, was die anderen uns sagen. Du, der Matthäus hat es gesagt, was soll das? Manchmal werfe ich sogar Fragen auf, damit du wirklich fragst und nachdenkst und anfängst zu argumentieren und nachzugucken. Diese Warum-Fragen. Hier, das war eine theologische Frage, aber wir haben so viele Warum-Fragen in unserem Leben. Warum? Warum geht es den Bösen so gut und den Guten so schlecht? Warum? Gute Frage. Warum ist das Schicksal so ungleich? Ist es nicht eine große, wichtige Frage, die wir heute haben? Wenn du die Menschen anschaust, die leben ein herrliches Leben und die glauben überhaupt nicht, gehen nicht in die Kirche, beten nicht und denen gelingt alles. Dann gibt es andere Menschen, die hadern mit ihrem Schicksal. Warum? Warum ist das Leben so unfair? Und ich habe hier diesen Katalog ein bisschen so für mich, das sind meine Fragen. Aber ich denke, das, was ich frage und ich wissen möchte, möchtest du ja wahrscheinlich auch irgendwo wissen. Warum muss ich so viel Ungerechtigkeit erleben? Weißt du, manchmal geht es gut, blendend. Aber dann gibt es Stunden, wo du ja ungerechte Sachen erlebst. Und die Ungerechtigkeit nimmt mehr und mehr überhand. Warum muss ich mich so viel ärgern? Schon gefragt. Warum muss ich mich so viel ärgern über dieses und jenes? Da kommt jemand zu mir und bittet mich das und nützt mich aus und ich merke, dass ich ausgenützt werde und ich werde fuchswild wieder ausgenutzt und wieder reingelegt worden, verstehst du? Und so weiter. Warum? Warum muss ich mich so viel ärgern? Warum muss ich so viel sparen und knausern und mein Euro dreimal umdrehen, bevor ich ausgebe? Warum habe ich so viel Pech? Ich denke, ich bin gesegnet, Gott ist mit mir. Hast du dich nicht schon darüber gefragt, warum werde ich vom Pech regelrecht verfolgt? Warum geschieht guten Menschen so viel Schlechtes? Je braver und anständiger und lieber du bist, desto mehr musst du leiden. Warum müssen Christen so viel leiden? Guck mal, wenn ich dran denke, Christen werden verfolgt, auch heutzutage noch, ihre Häuser werden bedrängt und niedergerissen oder Christen werden auf der Welt überall verfolgt, in islamische Länder heutzutage besonders. Warum müssen Christen, die sind ja gute Menschen, wollen nichts Übles tun, die tun keinem Käfer was, die wollen nur Gott dienen und Gott gefallen, lieben die Natur und lieben das Leben. Und warum müssen Christen so viel leiden? Was macht mich so schwach? Immer wieder diese Anfechtung. Warum habe ich Anfechtungen? Ich dachte, ich bin schon über den Berg. Denkst du nicht auch manchmal so? Jetzt, Halleluja! Und kaum habe ich A gesagt, Halleluja, dann ist schon wieder irgendwie so ein Käfer mir ins Ohr, ins Auge oder irgendwo bei mir gelandet. Was macht mich so krank und warum macht es mich so krank? Warum ist gerade mein Weg nicht erahnen. Mein Weg so schwer. Warum muss ich immer mich so abmühen und abstrampeln und kämpfen? Warum müssen wir immer so lange warten? Bei den anderen geht es viel schneller, wenn ich so lese, gebetet und empfangen. Ich klopfe, ich suche, ich krabbele auf alle vier. Warum muss ich so lange warten? Warum passiert so lange bei mir nichts? Jetzt bin ich schon 20 Jahre Christ, oder 30 Jahre, oder 40 Jahre. Müsste schon längst viel weiter sein. Aber warum? Gut, dass du fragst. Ich will dich nur anregen zum Nachdenken, nicht zum Schlafen. Dass du anfängst zu fragen, was hat er alles gefragt jetzt heute? Warum beantwortet Gott nicht immer so prompt unsere Gebete? Gibt es irgendwo Gebetshindernisse, Blockaden, irgendetwas? Warum ist dieses Schicksal, warum habe ich so viele Schicksalsschläge in meinem Leben zu ertragen? Und dann diese Frage, warum gerade ich? Und gut, dass du von dieser Frage ausgehst, warum gerade ich? Warum gerade mich erwischt es? Warum werde ich gerade geprüft? Warum muss ich gerade so viel leiden? Habe ich nicht schon genug zu tragen? Und jetzt, du denkst, jetzt schlepp ich und jetzt kommt noch irgendjemand, der ladet dir so Päckchen auf und der gibt dir auch noch so Päckchen dazu. Kannst du es auch nicht mitnehmen? Warum musste mir das alles so passieren? Herr, frag doch Gott, schreib diese Fragen auf und du darfst diese Fragen an Gott richten. Ich sage dir nur, was du Gott alles fragen darfst. Warum verliere ich ständig? Wir haben eine liebe Schwester hier, auch in der Gemeinde, die sucht einen Schlüssel, ist verzweifelt. Und dann betet sie, Herr, zeig mir, wo mein Schlüssel ist. Dann macht sie den Kühlschrank auf im Kühlschrank. Gut aufgehoben. Verstehst, warum verlege ich alles so? Warum passiert es mir das alles so? Warum geht bei mir alles so schief? Warum ist es gerade mir so etwas passiert, was mir passiert ist? Also nimm deine Situation, was dir jetzt vielleicht die letzten Tage, letzte Woche passiert ist. Warum musste ausgerechnet meine Familie so einen Schicksalsschlag hinnehmen, dass irgendjemand gestorben ist oder ein Unfall oder eine Arbeitslosigkeit oder dass die Kinder missraten oder sowas? Warum gerade ausgerechnet meine Familie? Ich bete doch für mein Haus, ich bete für meine Kinder, ich bete für meinen Mann oder ich bete für meine Frau. Aber warum gerade mir? Harte Schicksalsschläge. Warum musste ich ausgerechnet in diese Matutis-Familie hineingeboren werden? Ich wäre lieber vielleicht bei Rockefellers. Oder irgendjemand anders. Aber hier. Warum bin ich gerade da, wo du geboren bist? Warum bin ich dort geboren? Was kann ein Afrikaner, dass er in Afrika geboren ist? Ein Inder, dass er in Indien geboren ist? Und was kannst du, dass du in Deutschland geboren bist? Was kannst du dafür? Das sind schwere Fragen, sind berechtigte Fragen. Warum blieb mir nichts anderes übrig als das, was ich habe? Oder vielleicht anhabe. Ich muss vorstellen, auch die Leute, die auf der Flucht waren. Diese Fragen, die sind viele Fragen, die dann so im Leben eines Menschen auftauchen. Warum habe ich alles verloren? Warum gerade ich? Ich will jetzt diese Frage noch, warum ich? Warum ich? Was habe ich verbrochen? Wir sind geschockt, wenn plötzlich bei uns etwas nicht mehr so läuft, wie es laufen sollte. Wenn plötzlich der Wind von der anderen Seite bläst. Oder wenn uns der Wind sogar von vorne kommt, ins Gesicht bläst und es nicht mehr so geht. Wir sind plötzlich geschockt. Und ich sage euch warum. Wir leben im Schlaraffenland. Wir sind verwöhnt. Ich werde morgen ein Stückchen weitermachen, wie Gott uns führt. Weißt, die Kinder Israel haben so viel erlebt, wie Gott sie aus Ägypten rausgeführt hat, wie er sie gesegnet hat, wie er ihnen geholfen hat. Wunder über Wunder. Plagen, weißt du, praktisch, wo er den Unterschied macht zwischen Ägypten und so weiter. Und die waren so von Wunder verwöhnt, als sie dann ins gelobte Land konnten, sagten, nein, wir können nicht, die Riesen. Plötzlich gibt es eine Veränderung. Raus aus der Gewohnheit, 40 Jahre Manna gehabt, jeden Tag Tisch gedeckt in der Wüste. Und jetzt müssen sie plötzlich ins gelobte Land, da gibt es Riesen. Weißt du, Glauben und plötzlich, du bist im Wunderland, warst ständig im Wunderland und plötzlich musst du aus dem Wunderland raus. Und dann kämpfen und arbeiten, selber kämpfen und arbeiten. Wir sind gewöhnt und wir sind verwöhnt. Und plötzlich wachen wir auf. Warum? sind wir so gut versorgt gewesen. Bisher hatten wir alles kontrolliert und alles überschaut und so weiter. Bisher konnten wir alles und plötzlich geht's nicht mehr. Du kannst die Treppe nicht besteigen. Oder du kannst die Hand nicht mehr bewegen. Und dann merkst du plötzlich, was das ist, wenn du die Hand, und zwar die rechte Hand, wenn du Rechtshänder bist, nicht mehr gebrauchen kannst, was ist das wirklich so ist. Wenn du dann unterschreibst, musst du Kreuzchen machen. Plötzlich. Weißt du, bist du gut bedient worden, Service hat funktioniert, hast alles gehabt, war alles da, die haben dich ständig gefragt. Und plötzlich, die fragen dich nicht mehr nach dir. Dann denkst du, Gott hat dich aufgegeben, Menschen haben dich aufgegeben. Bisher hattest du gutes Leben, hast alles bekommen, was du dir gewünscht hast, warst überall gemütlich, die Heizung war da und plötzlich ist kein Öl da, kein Gas da, kein Strom da, kein Geld da. Dann fragen wir, dann wachen wir auf plötzlich. Und wir können nicht mehr mit Kohle heizen. Und wir können nicht mehr, stell dir mal vor, bei uns würde Strom heute ausfallen. Der Gaskocher geht nicht mehr und du weißt gar nicht, wie ist Licht, wo kriegst du Licht? Hast du Kerze zu Hause? Wenn wir in so plötzlich Versorgungskrise hineingeraten und dann fragen wir, wie sind wir vom Pferd getreten? Weil wir verlernt haben, Vorsorge. Ich denke nur, manchmal mir tun die jungen Leute leid. Die haben das 1x1 nicht mehr, die machen das alles mit dem Computer. Alles mit dem Taschenrechner. Stell dir mal vor, plötzlich ist keine Batterie da, kein Strom da. Wie viel ist 5x5? 5, 5, 5, 5. Fangen Sie an, mit den Fingern zu zählen. Weißt du, ständig nur mit Rechner. Ich sag euch, die Leute verlernen das Denken durch diese ganzen Rechenmaschinen oder andere Maschinen auch. Die kommen damit nicht mehr zurecht. Weißt du, überall war es so schön und so weiter und plötzlich, ja, stehst du vor dem Nichts. Bisher bist du gelobt worden. Wunderbar haben sie gemacht. Und jetzt sagen sie nicht mal Dankeschön. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe mal einen amerikanischen Prediger mal bei mir gehabt vor Jahren. In Amerika ist es so, wenn der Prediger gut gepredigt hat, steht an der Tür und man sagt auf Wiedersehen und so weiter. Pastor, Sie haben wunderbar gepredigt. Und er war da und die Deutschen sind nicht so freundlich. Und dann sind sie vorbei. Dann war er da, wollte nichts mehr essen. Dann sagte Bruder Matthäus, mit mir stimmt was nicht, habe ich so schlecht gepredigt, da ist keiner auf mich zugegangen und gesagt, Pastor, Sie haben wunderbar gepredigt. Du siehst, plötzlich sagt dir niemand, aber ich sage, weißt du, die Deutschen ist es so, wenn du schlecht gepredigt hast, dann sagen sie es dir. Also, und wenn du gut gepredigt hast, dann sagen sie nichts, sie sind gesegnet, sie sind ruhig. Aber weißt du, andere Kulturen, plötzlich kommst du dahin, was habe ich falsch gemacht? Also, der wollte gleich abreißen. Nur weil die Leute nicht immer die Hand geschüttelt haben, Pastor, wunderbar, ich bin gesegnet. Und die Leute waren gesegnet. Die haben fast geheult. Aber keiner kam zu ihm und haben gesagt, Pastor, du hast gut gepredigt. Wir sind verwöhnt oder gewöhnt und wir müssen, und Gott erlaubt es, dass wir aus der Gewohnheit rausbrechen, dass etwas passiert, dass wir was Neues lernen. Weißt du, überall bist du so wichtig genommen worden. Immer Geschenke, 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 Geschenke. Solange du verlobt bist, kriegst du immer nur Geschenke. Aber dann, wenn du verheiratet bist, dann hören die Geschenke auf. Dann, wann hat die Geburtstag wieder? Oder wann ist das? Valentinstag. Dann hört die ganze Geschenkerei oft auf. Sollte es natürlich nicht. Aber, weißt du, wir sind dann verwöhnt. Wir sind nicht umworben. Und heutzutage, wir sind, der Kunde ist König. Aber wenn du plötzlich kein Kunde mehr bist und kein Kunde mehr sein kannst, weil nichts mehr auf dem Konto ist. Dann hört die Frage, was ist mit mir los? Wenn du Geld da hast, dann kommen alle mit Versicherung, mit allem möglichen, die wollen dir alles was verkaufen. Aber dann, wenn du nichts mehr hast, verkauft dir niemand mehr was. Weißt du, du bist gewöhnt, verwöhnt, immer gefragt zu werden, von allen Seiten geschüttelt und geliebt und gedrückt. Und dann sind wir plötzlich entsetzt, wenn es anders kommt. Wenn du plötzlich die Fäden nicht mehr in der Hand hast, wenn du hilflos bist, wenn du im Krankenhaus irgendwo angeschnallt bist am Bett und du wirst operiert, mit mir stimmt was nicht, mit mir ist was falsch gelaufen und so weiter, dann bist du enttäuscht, frustriert, verletzt, Verluste, wenn du die Verluste der Kontrolle hast, du kannst nicht mehr kontrollieren, hast nichts mehr zu sagen, Und da kommen die großen Zweifel, was ist mit mir los? Die meisten Leute bekommen Krebs. Wenn sie mit den Verlusten nicht zurechtkommen und nicht klarkommen, wenn es nicht mehr so läuft, wie sie sich vorgenommen haben oder wie gewohnt sind, das lief jetzt 40 Jahre gut. Manna, morgens Manna, den ganzen Tag immer Manna. Und jetzt plötzlich kein Manna. Plötzlich sind Feinde da. Plötzlich sind feste Städte da. Und wo ist mein Manna? Da sind sie niedergeschmettert. Oder lasst uns wieder umgehen und wir gehen zurück nach Ägypten. Oder wir sterben lieber hier in der Wüste. Du siehst also, was denn mit den Israeliten passiert. Weil alles bisher so gut gelaufen ist und dann plötzlich nicht mehr, bekommen viele Menschen Minderwertigkeitskomplexe. Ich bin nicht mehr wert, nichts mehr wert. Und ich sag dir, daher kommen die Minderwertigkeitskomplexe, weil wir gewöhnt sind, immer so auf Händen getragen, auf Adlers Flügeln. Und dann sind wir zerschmettert, liegen am Boden und wollen sterben, wenn es mal nicht so läuft. Wenn es anders kommt. Und deshalb, warum? Und wir haben nicht gemerkt, die meisten merken es nicht bei uns, dass wir im Schlaraffenland leben. Deutschland ist wie ein Schlaraffenland. Westliche Hemisphäre ist wie Schlaraffenland. Da ist alles da, da hast du alles da. Und Gott erlaubt, dass dann plötzlich die Seifenblase zerplatzt, die wir so schön aufgeblasen haben, denken, jetzt wunderbar. Irgendwann ist auch mit dieser Servicegesellschaft zu Ende und wir fühlen uns dann irgendwie betrogen. Die wollen ja mein Geld nur. Die wollen mich gar nicht. Und du merkst plötzlich, die ganzen Geschäfte, die ganzen Händler und so weiter, die wollen ja dein Geld, die wollen ja dich gar nicht. Krankenhaus, weißt du, Krankenhaus verdient nicht, wenn du gesund bist. Die verdienen immer nur, wenn du krank bist. Und die Versicherung verdienen nur an dir, wenn du immer Angst hast. Wenn du keine Angst hast, brauchst du auch keine Versicherung. Aber die verdienen an dir aufgrund deiner Ängste. Und die reden dir die Ängste ein. Wir sind geschockt, wenn mal bei uns nicht mehr nach dem Plan läuft, nach unserem Plan, nach unserer Vorstellung. Wenn es dann anders kommt. Meister, siehst du nicht, dass wir verderben? Weil jetzt gestern dieses Thema. Siehst du nicht, der Sturm, der gegen uns so kommt? Siehst du nicht, dass wir verderben? Auch eine Frage. Meister, siehst du nicht? Gott, siehst du nicht, dass es uns so schlecht geht? Warum hilfst du nicht? Warum greifst du nicht ein? Wo bist du, Gott? Interessierst du dich nicht mehr für uns? Wir fühlen uns plötzlich von Gott enttäuscht und verlassen, frustriert, weil es nicht mehr so kommt, wie wir gewöhnt sind. Manna. Immer so und plötzlich kommt kein Manna. Und plötzlich sinkt der Grundwasserspiegel. Und plötzlich kommen die Raben nicht mehr. Herr, was habe ich falsch gemacht? Bete ich zu wenig? Nein, jetzt geht's weiter. Zu der Witwe nach Sarepta. Verstehst du? Und so ist es, wie Gott uns führt. Und wir sind so frustriert. Ich kann mir den Elias sehr gut vorstellen. Dort einfach, oh Herr, schick doch den Raben endlich, dass der mal kommt. Ich habe so Hunger. Und der kommt nicht. Du kannst lang beten. Herr, was mache ich falsch? Und da kommen diese Fragen. Herr, was mache ich falsch? Und Gott sagt, Junge, ich will dich jetzt weiterbringen. Ich will dich jetzt woanders hin. Ja, aber wohin? Und dann bist du manchmal frustriert und geschockt, dass Gott dich dort hinschickt, wo du gar nicht hin willst. Zu einer alten Frau, zu einer Witwe, nach Sarepta, dort oben im Heidenland, kurz vor Sidon. Dort gehst du hin, dort ist eine Frau, die ist gottesfürchtig, dort findest du Unterschlupf. Und dann kommt sie hin, was ist los? Der hat selber nichts zu essen. Diese selbstarme Frau, die macht selbst ihre Henkers Mahlzeit gerade, will sie richtig nicht. Sie hat Holz gesammelt und dann kommt der Prophet und sagt, ich muss bei dir, Gott schickt mich zu dir, ich muss bei dir übernachten. Und dann sagst du, Mensch, ich kann mir die Witwe wieder vorstellen. Guck mal, ich habe selber nichts und jetzt schickt noch der Herrgott den fetten Elia. So ein Priester da, so ein Propheten. Jetzt kommt er doch und so weiter. Ja, geh und back ein Brot und bring mir zuerst, du siehst also, was da alles so passiert. Wir lesen diese Geschichten so schön. Gut, dass du nicht in dieser Geschichte vorkommst. Deshalb habe ich gefragt, welche Geschichte, wo möchtest du dabei gewesen sein in den biblischen Geschichten, wo das passiert ist. Weißt du, beim Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Ja, mein Lieber, diese Geschichten sind gar nicht so süß. Da ist immer Kampf, Kampf, Kampf und nochmals Kampf. Und dann erst der Sieg. Zuerst mal die Verzweiflung, die plärren hinter uns Ägypten, vor uns das Meer, links und rechts die Berge, nichts geht. Oder sag mir doch ehrlich, in welcher Geschichte möchtest du gewesen sein? Und dann hörst du auf, dich da irgendwo dort zu interpretieren und dort dich reinzubringen und dort dich einzubringen. Sei lieber das, was du bist und sei froh, dass du das bist, was du bist. Und dass du nicht mehr sein musst, als was du bist. Weißt du, lass uns hier bleiben, wir haben genug mit uns selber zu tun. Meine Geschichte, die reicht mir. Und ich möchte nicht der anderen ihre Geschichten da miterleben und durchmachen. Aber warum? Meister, siehst du nicht, dass wir verderben? Eine weitere Warum-Frage, auch eine Gegenfrage jetzt. Warum nicht ich? Hast du schon drüber gefragt, warum nicht ich? Alle werden gesegnet. Und warum ich nicht? Warum nicht ich? Hast du dich gefragt, guck mal, alle werden krebskrank, warum bin ich nicht krebskrank geworden? Alle möglichen Leute haben Unfälle, warum habe ich keinen Unfall? Alle haben alles verloren, warum habe ich nicht alles verloren? Und bei mir ist noch was übrig geblieben. Warum nicht ich? Weißt du, nicht nur warum ich, sondern ich will mal die Gegenfrage stellen, warum nicht ich? Warum habe ich noch eine Familie und die anderen haben keine Familie mehr? Warum kann ich mich selbst noch versorgen und die anderen können sich nicht mehr versorgen? Warum kann ich das noch? Warum kann ich aufrecht stehen? Warum lebe ich noch auf der Sonnenseite und die anderen nicht mehr? Ist das mein Verdienst? Habe ich was dazu getan, weil ich so fromm bin? Ist das mein Verdienst, dass ich in stabile Familienverhältnisse aufgewachsen bin? Ist das mein Verdienst, dass ich Verluste besser verkraften kann? Ist das mein Verdienst? Dass ich mehr Kraft gehabt habe oder mehr Glauben gehabt habe oder ein stärkeres Immunsystem habe? Oder dass ich als Baby ein besserer Mensch war? Ist das mein Verdienst? Warum nicht ich? Diese Frage ist genauso gut wie alle anderen Fragen. Aber frag Gott, warum nicht ich? Was kannst du dafür, dass du nicht in Bangladesch geboren bist? Oder Kalkutta? Oder in irgendeinem Slum? Oder in einer Leprastation? Was kannst du dafür, dass du hier in der BRD oder in Europa geboren bist? Mit einer Infrastruktur, mit Sozialeinrichtungen und so weiter. Was kannst du dafür, dass du noch keinen Unfall gehabt hast? Gott fragen. Was kannst du dafür? Dass dir noch kein Strich durch die Rechnung gemacht wurde. Dass du noch die Enttäuschungen alles so gut verkraftet und schön bearbeitet hast. Dass du noch kein Trauma erlebt hast. Was kannst du dafür? Dass du nicht geschockt worden, so vor nackten Tatsachen gestellt worden bist, vor Trümmerhaufen. Was kannst du dafür, dass du in dieser heilen Welt lebst? Oder dass du noch ein bisschen Geld in der Tasche hast? Was kannst du dafür? Soll ich dir sagen, was du kannst? Ob du nicht hast oder hast, alles ist Gnade. Alles ist Gnade. Du kannst gar nichts dafür. Weder so noch so. Alles ist Gnade. Die meisten Leute haben keine Ahnung. Die denken, ja, der hat was gemacht oder der hat nicht gemacht. Denk an Hiob, was da alles gelaufen ist. Fragen über Fragen. Was kann ich dafür, dass es so ist, wie es ist? Wir sind doch alle Sünder. Wir sind alle verloren. Wir sind alle gottlos. Die ganze Welt ist gottlos. Und fast alle sind Egoisten, außer mir. Wir sind alles Egoisten. Das ist Tatsache. Was kann ich dafür, dass einige hungern und andere zu essen haben und sogar das Essen wegwerfen? Was kann ich dafür? Dass Leute so unvorsichtig sind, dass sie Überfluss haben oder Mangel haben. Weißt du, wir kommen leicht ins Hadern bei diesen Fragen, wenn wir mit den Fragen uns allein beschäftigen. Was kann ich dafür und was kann ich nicht dafür? Gott, warum hast du uns aus Ägypten rausgeführt? Nach 3 Tagen stellen sie schon diese blöde Frage. Sie sind noch gar nicht weit gekommen. Herr, warum hast du uns aus Ägypten rausgeführt? Wären wir nur dort geblieben, im Nil ist genug Wasser. Warum müssen wir durch diese Wüste hier durch und wissen nicht mal den Weg, wo es lang geht überhaupt? Und Herr, warum müssen wir nicht den kürzesten Weg nehmen? Warum müssen wir runter nach dem Süden? Immer tiefer runter. Wir sind in der falschen Richtung. Warum? Herr, warum geht es mit uns immer mehr und mehr bergab? Immer abwärts, Richtung Süden. Es wird immer heißer. Wir kommen bald an den Äquator. Warum geht's nicht nach Kanaan auf den kürzesten, schnellsten Weg? Warum geht's nicht schneller ins gelobte Land? Warum gibt's nur Manna? Weißt du, uns hängt es zum Hals raus, Manna. Es ekelte sie vor der Speise. Stell dir mal vor, das war Engelsspeise und die Israeliten ekelten sich vor dem Manna, vor dieser Engelsspeise. Gott gab es mit, hat sich so bemüht, jeden Tag frisches Manna den Israeliten zu geben. Und es ekelt sie davor. Warum nur Manna? Wir wollen auch mal Fleisch haben. Fragen über Fragen. Warum? Zu dem Herrn Jesus kommen Jünger, so in der, auf der Seite, als wir alle vorbei sind. Die anderen Leute, da wurde einer zu ihnen gebracht und sie konnten den Teufel nicht austreiben. Und Herr, warum konnten wir den Dämon nicht austreiben? Sind wir nicht so stark wie du? Haben wir nicht den Glauben wie du? Sind wir nicht deine Jünger? Und du hast gesagt, das, was ich kann, das soll er auch können. Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Du liest du in der Bibel diese wunderbaren Geschichten? Mein Vater hat immer so einen Spruch gehabt. Johannes, wo du nicht bist, da lecken Kälber Honig. Weißt du, da ist Paradies und da ist Segen und da ist Herrlichkeit, da ist ein Fortschritt, da sind Zeichen und Wunder, da sind Krankenheilungen am laufenden Band. Nur nicht bei uns. Herr, warum konnten wir den Dämon nicht austreiben? Warum sind wir nicht mit dem Sturm fertig geworden? Wir ruderten ja, wir sind ja zu 12 gewesen und du bist allein. Warum sind wir nicht mit dem Sturm fertig geworden? Warum war keiner von uns in der Lage aufzustehen, Wind sei still und zu gebieten? Warum ist alles anders gekommen, als wir dachten? Warum hat das Gott alles verhindert? Weißt du, Gott hat es auch machen lassen und geschehen lassen. Warum hat Gott das nicht verhindert? Wieder, warum hat er das verhindert und warum hat er das nicht verhindert? Warum müssen Menschen manchmal so lange warten, bis ihre Gebete erhört werden? Jemand betet 40 Jahre, dass der eine sich bekehrt, verstehst? Und der andere betet 4 Tage und der bekehrt sich. Warum sind wir so ungleich in der Behandlung Gottes? Weißt du, du hast von Gott einen Auftrag, eine Vision. Du gehorchst Gott. Und die Jünger haben damals Gott gehorcht und kamen in den Sturm hinein. Wenn sie das nicht getan hätten, verstehe ich das. Wenn sie Gott davongelaufen wären wie Noah, wie Jonah, dann verstehe ich das, dass sie in den Sturm gekommen sind. Aber es waren liebe, brave, anständige Gotteskinder, Jünger Jesu. Die steigen im Boot, weil der Heiland sagt, lass uns rüberfahren. Und warum passiert das? Ich denke nur was anderes jetzt heute. Jonah hat von Gott einen Auftrag gehabt, geh nach Ninive. Und er lief Gott weg, weil er wusste, es kommt anders, als ich denke. Er hat schon Gott gekannt als Prophet. Und ich wusste, dass du bist gerecht, heilig und so weiter, und gnädig und barmherzig. Und er haut ab nach Tarsis. Und dann geht er nach Ninive, predigt, Leute, 40 Tage Ninive hört auf zu existieren. Bekehrt euch, wenn ihr wollt, müsst ihr euch nicht bekehren, mir ist alles egal. Predigt 3 Tage und nach 3 Tagen tun sie alle Buße in Sack und Asche, einschließlich der König und die Tiere. Alle fasten und beten. Und was passiert? Ninive geht nicht unter. Nach Jona existierte Ninive noch 120 Jahre. Warum ist Ninive nicht untergegangen? Warum hat Gott mein Wort nicht erfüllt? Und da komme ich jetzt zu den lieben Gotteskindern. Ich habe doch das gesagt und gepredigt, geglaubt, es steht ja schwarz auf weiß für mich in der Bibel und es ist nicht so gekommen, wie es da drin steht. Weltuntergang. Der Antichrist, der falsche Prophet. Und da sehe ich nichts von diesem falschen Prophet und dem Antichristen und was weiß ich alles. Alles ganz anders. Gericht verkündigt und was kommt? Gnade. Die Welt geht noch weiter wie gehabt. Warum lässt Gott die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte? Warum musste Josef ins Gefängnis und dann der arme Bub dort unten alles durchmachen und mit sich selber hadern? Warum musste ein Mensch in solche Tiefen wie jetzt Josef? Warum müssen Menschen, manchmal sehr brave, anständige Menschen, die nur das Beste wollen, so viel leiden? Warum? Verstehst du Gott? Verstehe ich Gott? Ich will dir sagen ein paar Sachen, was Gott mir sagte. Das ist vielleicht manche schockiere ich jetzt, aber Gott hat zu mir gesagt, lebe, nimm das Leben, wie es kommt. Nimm jede Stunde, wie es kommt, frag nicht so viel. Frag nicht so viel, hader nicht so viel, mach dir keinen Kopf zerbrechen. Mach aus jeder Situation das Beste. Und das hat Gott mich gelehrt. Dinge kommen auf mich zu, ich kann nichts dafür. Und ich kann was dafür. Aber mir ist vollkommen egal, ob ich was dafür kann oder nichts dafür kann. Ich nehme die Situation, wie es kommt und sage, Heiland, mit deiner Hilfe mache ich das Beste. Und frag vielleicht mal hinterher und sage, Gott, wenn ich mal bei dir im Himmel bin, werde ich dann fragen, warum hast du das gemacht? Aber jetzt habe ich keine Zeit zum Fragen. Mach mir aber schon meine Gedanken. Aber ich verbleibe nicht mit diesem Hader, warum hat Gott mich jetzt rausgeführt, warum hat er mich dorthin geführt, warum hat er mir was zugelassen. Und was ich hier sage, das sage ich auf persönlicher Erfahrung. Weißt du, ich habe Gott gedient. Ich habe alles gegeben. Ich musste meine Reise nach Jugoslawien, durch ganz Jugoslawien bis hinten nach Mazedonien, überall wo ich war. Ich habe gedient im Winter, eisige Kälte. Ich habe durchgehalten und in jeder Stadt, wo ich war, habe ich jemanden an Kranken zurückgelassen und am Schluss wieder eingesammelt auf dem Nachhauseweg. Meine eigene Frau fast im Sterben dort zurückgelassen. So, ich habe Gott gedient. Für Gott geeifert, Menschen gesegnet und habe ich bei Innsbruck Totalschaden. Totalschaden. Dem anderen ist nichts passiert, mein Auto ist kaputt. Ich muss mit dem Zug weiterfahren. Weißt du, dann verstehe ich hier, Herr, was habe ich falsch gemacht? Habe ich nicht genug getan? War ich nicht fromm genug? War ich nicht eifrig genug? Habe ich nicht lieb gehabt? Du, für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Gott, warum lässt du mich... Das ist ein Dankeschön, habe ich gedacht, zuerst einmal. Das ist dein Lohn für den Dienst, den ich dir verrichte. Ich war so schockiert und frustriert über meinen Gott. Und ich weiß, diese Warum-Fragen, was diese Warum-Fragen bewirken, ich konnte es nicht mehr fassen. Und dann kam ein Gedanke, nach Wochen, Zweifel, Dunkelheit, Umnachtung. Herr, verstehe dich nicht. Aber dann kam eine Antwort aus dem Himmel. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Ich habe eines entdeckt. Gott antwortet deine Fragen, aber anders als du gedacht hast. Sogar anders als du glaubst, dass du verdient hättest. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Also mach aus jeder Situation das Beste, was wir gemacht haben, Auto abschleppen lassen, verschrotten lassen an Ort und Stelle. Und dann mit den Koffern, wir mussten noch Koffer kaufen, weil wir alles noch schön verpackt hatten. Und dann mit den Koffer im Zug sind wir weiter nach Hause in die Schweiz gefahren. Damals wohnte ich in der Schweiz. Das nächste, was Gott mir gesagt hat, hadere nicht mit deinem Schicksal. Warum bist du Mann? Warum bist du da und dort geboren? Warum hast du die und... Diese Laufbahn, du kannst nichts dafür. Hadere nicht mit deinem Schicksal. Und ich möchte auch hier, so viele Menschen hadern mit ihrem Schicksal. Ich bin arbeitslos, bin krank, bin hilflos, ohne Versorgung. Du kannst dir Gott danken, wir haben hier noch Versorgung. Andere Länder haben keine Versorgung. Da gehst du vielleicht auf die Straße Schuhe putzen. Oder Abfall einsammeln. Und ich muss euch eines sagen, ich habe in Indien auf einer Müllhalde, also Leute, die auf der Müllhalde leben, von der Müllhalde leben, aus dem Müll, noch das Beste rausholen, die schönsten Gottesdienste erlebt. Zuerst wusste ich gar nicht, wo ich bin, aber dann durch die Müllhalde, neben der Müllhalde lebten wunderbare, liebe Christen und die leben davon. Die können sogar vom Müll leben. Stell dir vor, das müsstest du heute vom Müll leben. Aber die haben nicht gehadert mit Gott, die waren so happy. Weißt du, je weniger die Leute haben, desto glücklicher sind sie. Je mehr sie haben, desto unglücklicher sind sie. Ich habe in ganz Indien, in ganzen Slums, ich habe mit Liebe in Slums gepredigt, ich habe keine traurige Menschen gesehen. Die haben aus allem was Süßes gemacht, was Liebes gemacht. Konservendosen aus Blumentöpfe genommen und vieles andere mehr. Hadere nicht mit deinem Schicksal. Und das ist das Dritte, was Gott mir gegeben hat, was ich jetzt noch schnell jetzt hineinflechte und hineinbringen möchte. Es wird alles gut werden. Denen, die Gott lieben, die dienen alle Dinge zum Besten. Und ich werde dein Schicksal wenden, hat Gott zu mir gesagt. Aber du musst das durchhalten. Das musst du durchstehen. Das musst du, ja, aussitzen. Manchmal musst du das regelrecht aussitzen wie Josef im Gefängnis. Hader nicht mit deinem Schicksal. Nimm die Stunden, wie sie kommen. Mach aus jeder Situation das Beste. Und ich werde dein Schicksal wenden. Dein Gefängnis wenden oder was es auch immer muss. Und dann hat Gott mich noch gelehrt, ich muss einfach mit Gott einverstanden sein. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Also, dass ich nicht Gott vorschreibe, was er mir antworten muss. Ich trete nachher jetzt den Beweis an, Gott antwortet ganz anders, als du die Antwort erwartet hast. Am besten, du fragst gar nicht. Martin Luther hat, jemand kam zu Martin Luther und fragte, Martin, was hat der liebe Gott gemacht, bevor er die Welt geschaffen hat? Und Martin, so schlagfertig wie er war, sagte, er ist in den Wald gegangen, hat Ruten geschnitzt für die, die ihm dumme Fragen stellen. Ich habe diese Frage hier, du darfst Gott fragen. Und ich habe eine Entdeckung in der Bibel gemacht, wenn du Gott fragst, kriegst du mit der Rute zu tun. Verstehst du? Am besten, du fragst nicht. Du lässt drauf ankommen. Und wenn du still bist, du kannst deine Probleme viel besser verarbeiten, wenn du gar nichts fragst. Du sagst, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen, Halleluja. Du machst weiter wie bisher. Du musst glauben, dass als wir dann in der Schule ankamen, wo kommt ihr her? Von Jugoslawien. Die haben gedacht, ich habe mein Auto verkauft da unten. Nein. Aber Gott hat schon uns unterwegs erlöst. Was? Gott hat etwas getan, er wusste, ihr könnt das alles gar nicht schleppen, was ihr im Auto drin habt. Ihr habt schon die ganzen Instrumente, die wir hatten, alles den Geschwistern verschenkt unterwegs. Akkordeon verschenkt, Trompete verschenkt, Gitarre verschenkt. Einfach weil wir haben gesehen, die Leute haben nichts. Und das war 68, das war der Guno, also der Tito und so weiter, die haben nichts. Und weil wir das gesehen haben, die haben nichts, die brauchen es in der Gemeinde. Und überall, wo wir hinkamen, haben wir schon etwas über Bord geworfen. Akkordeon, Gitarre, Trompete, also diese Musikinstrumente für die Geschwister. Und das war so gut. Wir haben nachher gesagt, guck mal, das war eine gute Sache. Jetzt, wir können es gar nicht tragen im Zug. Wir sind froh, dass wir unser Gepäck tragen können. Aber Gott erlaubt Dinge, dass in unserem Leben Dinge passieren, schon im Vorfeld. Und wir fragen, warum. Zuerst, wir haben auch uns gefragt, wir können uns im Westen die Instrumente kaufen, aber die konnten das nicht kaufen. Für die war es Gnade und Segen. So, sei einverstanden mit Gottes Wege. Wenn Gott mein Schicksal wendet, wie er es möchte, verstehst du, die Dinge so dreht, dann wird er das alles recht machen. Gott, du musst einfach mit Gott einverstanden sein. Herr, du hast wohlgetan. Du hast wohlgetan. Es ist gut so. Es ist gut so. Wie er es macht, lerne einfach anzunehmen, wie Gott es macht. Weißt du, die Antwort ist nicht nur, dass Gott was sagt, sondern die Antwort ist, dass Gott was macht. Und Gott antwortet oft nicht so, sondern er lässt geschehen. Er lässt geschehen diese Dinge, dass es passiert. Und meistens anders, als du denkst oder vorstellst oder erbeten hast. Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. So, lasst uns so sehen. Ich muss mich damit abfinden, dass manches mit der göttlichen Mathematik und Philosophie und Theologie viel zu hoch ist. Ich verstehe vieles nicht. Ich darf Gott um alles fragen. Aber ob ich alles verstehe, ist eine andere Frage. Ob ich alles begreife. Weißt du, der Herr sagt zu Petrus, was ich jetzt tue, das weißt du gar nicht, das verstehst du gar nicht. Du wirst hernach es erfahren, warum ich dir die Füße wasche jetzt. Hernach wirst du es erfahren. Aber fragen darfst du trotzdem, ob es dir jetzt einleuchtet, ob es schmeckt und bekommt und du, für dich jetzt aus deiner Sicht gut ist. Vieles, was du von Gott dann als Antwort oder Reaktion bekommst, ist gar nicht so gut. Du betest, Herr, lass meine Vision wahr werden. Lass das, was in meinem Leben du mir gezeigt hast und geschenkt hast und was du mir versprochen hast, lass es wahr werden. Und weißt du, was du kommst, was passiert? Du gehst auf deine Brüder in Liebe zu, nett und freundlich, bringst sogar gutes Essen mit von deinem Vater und so weiter und dienst deinen Geschwistern. Und was machen die? Die schnappen dich. Guck mal, der Träumer kommt, Josef. Schmeißen dich in die Grube, lassen dich dort unten untergehen. Glücklicherweise kommen ein paar Ismaeliter vorbei, kaufen dich ab, bringen dich nach Ägypten. Aber du betest, Herr, lass die Vision wahr werden. Weißt du, Gott lässt die Vision wahr werden und hat Mittel und Wege, um dich zu deiner Vision hinzubringen. Also das, die meisten Leute verstehen Gott nicht. Die denken, da muss alles wunderbar so gehen, Service, da muss der Abholdienst kommen, Taxi steht schon vor der Tür, holt mich ab, von wegen, dass ein Taxi kommt. Der Teufel kommt, das Gefängnis kommt, Krankenwagen kommt, die holen dich da ab. Und dann wirst du weiter bearbeitet. Und dann sitzt du da, habe ich nicht gebetet, Herr, gebrauche mich, Herr, segne mich, Herr, lass meine Vision wahr werden. Und es kommt genau das Gegenteil. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Wie macht Gott das so? Weißt du, das schmeckt uns manchmal nicht. Es bekommt uns nicht, ist es nicht recht so. Herr, ich habe doch gar nicht das gebeten, was jetzt auf mich zukommt. Das habe ich gar nicht erwartet, Herr. Aber von dir erst recht nicht. Darf ich dir was sagen? Gott ist ein Experte in unserer Entwicklung. Er ist ein Fachmann. Er hat Übersicht über alles, weiß, so bereitet alles von langer Hand vor. Das wird alles weislich geplant. Und Gott denkt immer komplex und an die Ganzheit. Also er will nicht nur dir helfen, sondern er will der ganzen Sippe helfen. Josef hier. Und auf Jahre hinaus, auf Jahrhunderte hinaus. Wir sehen immer das von unserer Seite und sagen, warum passiert mir das, was passiert ist? Aber Gott denkt ganz anders. Er will die Familie heilen, er will manche Geschichte aus der Vergangenheit noch aufarbeiten, er will noch manches Ungelöste lösen dabei. Und wir denken immer, da ist unser Schicksal schuld oder das habe ich nicht verdient, so wie ich jetzt behandelt werde vom lieben Gott. Was sagt der Experte zu deinem Leben? Weißt du, Gott erlaubt es, dass du dich ärgerst, Jonah. Denn ich, liegt es nicht in meiner Macht, wenn ich sehe, die Leute tun Buße da unten, die bekehren sich, da werde ich das Gericht nicht zulassen. Ich werde es abhalten, denn ich bin gnädig. Warum ärgerst du dich? Gott will sehen, dass deine Persönlichkeit entwickelt wird. Zuerst, bevor Gott irgendetwas für dich tut, macht er zuerst etwas an dir. Verstehst, bearbeite dich, dass du ruhig wirst, gelassen wirst, vergeben kannst. Mit deinem Schicksal nicht haderst und dich nicht ärgerst. Gott fragt, und das ist dieser Experte, der dir dienen möchte. Er fragt dich, warum machst du das alles so dramatisch? Wir neigen alle dazu, zu dramatisieren. Hoch, was über mein Leben alles zusammengebrochen ist. Bin gescheitert. Nein, in dem Moment, wo du denkst, dass du gescheitert bist, bist du nur gescheiter geworden. Hast du etwas entdeckt, etwas erkannt? Und Gott hat zu mir gesagt, warum nimmst du alles so persönlich? Und ich habe aufgehört, in meinem Leben die Dinge zu persönlich zu nehmen. Es kommt an mir, aber ich nehme nichts persönlich. Ich habe was verbrochen oder was angestellt oder mit meinem Leben irgendwas nicht gestimmt. Ich nehme das nicht persönlich. Gott sagt zu mir, nimm nichts persönlich. Diese Angriffe, die du hast, die sind meinetwegen. Ich habe den Sturm zugelassen. Ich bin der Herr der Stürme. Ich kann den Sturm wieder wegnehmen, aber den musst du durchmachen, damit manches von deinem Leben abgeschüttelt wird. Du fragst dich, warum sprechen die mit mir nicht? Warum gehorchen sie mir nicht? Warum vergeben sie mir nicht? Und warum tragen sie mir nach? Warum konnte ich nicht den Mund halten? Warum ist es mir ausgerutscht? Warum habe ich gesagt, was ich gesagt habe? Oder vielleicht jemand die Hand ausgerutscht? Warum ist das passiert, was passiert ist? Gott hat es zugelassen. Gott hätte auch deine Hände binden können und dich fesseln können, aber er hat es nicht getan. Er hat es erlaubt, dass diese Dinge passieren. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Weißt du, dieser Experte will uns erziehen von innen heraus, dankbar machen, will uns gelassen, getrost machen, will uns ruhig machen, will uns seine Meinung und seine Ratschläge geben. Weißt du, dieser Experte macht immer grundsätzlich Wurzelbehandlung bei uns. Und du fragst, warum? Warum muss das so sein, was jetzt passiert? Dieses Geschwür muss richtig raus mit allen Wurzeln. Gott will Geschwürbehandlung machen bei dir, bei mir, bei uns allen. Er ist der Experte für alle Fälle. Und du fragst Gott, warum, wieso, weshalb? Aber pass auf, Jesus kommt immer, wenn du Gott fragst, wieso, weshalb und warum das so ist, mit einer Gegenfrage. Also mit einer Gegenfrage, warum nicht? Die Pharisäer kamen zum Herrn Jesus einmal und sagten, in welcher Vollmacht arbeitest du da und aus was tust du, welche Kraft, wer steckt hinter dir? Dann sagte er, warte, ich sag's euch, aber ich möchte eine Gegenfrage mal stellen zu euch. War die Taufe des Johannes von Gott oder von Menschen? Und du siehst, wie der Herr Jesus, wenn du eine Frage an ihn stellst, er kommt immer zu dir mit einer Gegenfrage. Also zu mir auch. War die Taufe von Johannes von Gott oder Menschen? Dann stehst du da und sagst, wenn ich sage von Gott, ist nichts. Sage ich von Menschen, ist auch nichts. Am besten sage ich, ich weiß nicht. Und du siehst, was mit uns alles passiert. Wir stehen auch manchmal vor solch einem Rätsel. Gott gibt uns die Antwort. Wir können so sagen und beides ist nichts. Sagen wir von Gott ist nichts und sagen wir von Menschen ist nichts. Dann, wenn wir sagen, es ist von Gott und dann sagt er, warum tust du das nicht? Wenn du das weißt, dass es von Gott ist, warum lässt du dich nicht taufen? Und sagen wir, es ist von Menschen, werden die Menschen mich steinigen. Also du steckst in eine Zwickmühle. Weißt du, was das ist, Zwickmühle? Du bist schachmatt. Kannst weder vorwärts noch rückwärts. Aber das ist, wenn du Gott fragst, da bist du plötzlich in der Zwickmühle. Du bist gefordert. Sagen wir, so ist falsch, sagen wir, so ist auch falsch. Wenn du fragst und bist nicht reif dafür, diese Frage und die Antwort, du bist noch nicht reif für diese Antwort oder nicht würdig für diese Antwort, kommst du immer in Zwickmühle, in Verlegenheit. Dann wirst du immer wieder faule Ausflüche suchen oder Entschuldigungen oder versuchen, sich auszureden. Wir wissen es nicht. Das waren die Schriftgelehrten und Pharisäer. Wir wissen es nicht. Aber wenn du reif bist, wirst du diese Frage, die Antwort annehmen und sagen, ja, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Aber wir sind vielfach noch nicht reif für Gottes Antwort. Wir wollen Gottes Antwort haben, wir fragen den Herrn, aber wir sind noch nicht reif, die Antwort zu verkraften. Und vielleicht fragt Gott uns auch mit einer Gegenfrage, warum er uns nicht segnet oder warum er die anderen segnet und dich gerade nicht. Dass du lernst, nicht eifersüchtig zu sein, du bist noch sehr eifersüchtig. Oder dein Stolz ist noch nicht gebrochen. Wir sind so arrogant, guck mal, wir. Du hast noch nicht die Kontrolle in deinem Leben total Gott übergeben. Das sind zu viele Gründe. Weißt du, wenn Gott dir eine Antwort gibt, es ist eine Antwort, die dir nicht schmeckt. Wir sind westlich, wir denken hier europäisch, hellenistisch oder wie weiß ich, wie wir denken. Wir können nicht akzeptieren, wenn Gott mal Nein sagt. Jetzt noch nicht. Du kriegst es, aber später. Ich werde nie vergessen, wir haben Tabletten auf dem Tisch, Medizin, und wir sortieren die Tabletten noch ein bisschen. Kommt meine Tochter, so klein, so wie sie war, sie will diese Bonbons haben. Wir haben gesagt, Kind, das gibt's nicht. Das sind Tabletten, das ist Gift, das ist Medizin. Aber wenn du krank bist, wirst du kriegen. Aber jetzt, das sind keine Bonbons. Aber du siehst, wir wollen auch immer die Bonbons haben. Aber wenn wir dann krank sind, dann kriegst du diese Bonbons. Und dann sollst du es nehmen und dann willst du es natürlich nicht mehr nehmen, diese Bonbons. Wir müssen reif werden für die Medikamente, für die Behandlung Gottes. Vielleicht hast du Gott gefragt, warum segnest du mich nicht? Und warum segnest du die anderen? So fragen sich vielleicht auch die Israeliten, oder die Israeliten haben auch gefragt, Gott, warum segnest du uns nicht? Warum sind die Babylonier gekommen? Warum ist unser Tempel zerstört? Warum ist das alles? Und weißt du, als sie so gefragt haben, lies Maleachi, warum betrügt ihr mich? Also auch mit einer Gegenfrage. Warum geht es uns so schlecht? Warum wird die Ernte aufgefressen oder alles uns geraubt? Warum ist es uns so übel? Warum betrügt ihr mich? Ja, womit betrügen wir dich, Herrgott? Mit Zehnten und Hebopfer. Und du siehst, wo schon das Problem ist. Gott sagt mit dem Zehnten und Opfer. Willst du die göttliche Expertenmeinung wissen? Seine Diagnose? Manchmal ist es gut, dass du nicht weißt, dass du Krebs hast. Dann spinnst du auch weniger. Und regst dich weniger auf. Weißt du, was du nicht weißt, macht dich auch nicht heiß. Aber wenn du weißt, dieser Pickel ist Krebs, dann traust du nicht einmal den Finger hochzuheben oder traust du gar nicht mehr aus dem Haus, ich habe Krebs. Aber wenn du es nicht weißt, dass es Krebs ist, noch nie was gehört davon, bist glücklich, lebst gelassen, wirst alt und überlebst alles. Aber je mehr du das weißt, deshalb, womit betrügt ihr mich? Weißt du, wenn du den Befund weißt, die Diagnose, die Antwort, seine Reaktion, ist manchmal sehr heiß und sehr heikel. Aber wir lernen einen Weg durch Fragen und wir müssen auch reif werden für die Antwort. Vielleicht verkraften wir das heute, jetzt in dieser Situation nicht, wenn Gott uns sagt, Herr, was muss ich tun, um gerettet zu werden, um ewiges Leben zu haben? Sagt der Herr Jesus, halte die 10 Gebote. Ja, das tue ich schon von Jugend an. Du siehst, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Da fragt ein Mann und der Herr sagt nicht gleich, folge mir nach, sondern halte die Gebote. Das tue ich schon immer. Ah, das ist prima. Junger Mann, guck mal deine Finger, die sind voller Goldringe und deine Kleider, du bist nicht aus einem armen Haus, kommst nicht aus dem Slum. Sagt der Herr, verkaufe alles, was du hast. Ich weiß nicht, ob Jesus gewusst hat, alles, was er hat. Verstehst? Verkaufe alles, was du hast und gib alles den Armen. Komm und folge mir nach. Kann ich nicht. Du siehst, er war nicht reif für die Antwort. Er wollte die Antwort haben. Was muss ich tun, ewiges Leben zu bekommen? Da ist immer noch eine Zwischenfrage. Der Herr stellt oft eine Zwischenfrage dazwischen. Später wird wahrscheinlich dieser junge Mann reif gewesen und hat auch alles dem Herrn zur Verfügung gestellt. Aber in dem Moment, als er fragte, war er noch nicht reif. Du darfst Gott fragen. Aber werde zuerst mal reif für die Frage. Man soll Leute aufklären oder Kinder aufklären, wenn sie dich fragen. Also die Eltern fragen über Sexualität und so weiter. Heute werden die Kinder aufgeklärt und werden nicht gefragt. Oder interessiert es nicht, das sind noch ganz kleine Kindergartenkinder und werden schon mit Sex aufgeklärt. Wenn die fragen, weißt du, wenn du erst reif bist und dich das interessiert und diese Frage beschäftigt, dann kann man dich aufklären. Aber wenn es dich nichts angeht, und dann wird etwas oft aufgezwungen. Und manchmal haben wir Fragen aus unserer Umgebung, die uns aufzwingen, so wäre es die Jünger, die Schriftgelehrten sagen. Das ist, der Pastor sagt und die Gemeinde sagt, unsere Kirche sagt es, die sagen es. Und dann fragst du den Herrn Jesus. Und du bist noch nicht reif. Oder du siehst, was die anderen tun, und dann aufgrund ihrer Taten fängst du da Fragen an Jesus zu stellen. Was muss ich tun, dass ich ewiges Leben habe? Verkaufe alles. Da kommt ein anderer Bruder, Nikodemus. Nachts sogar schleicht sich bei Jesus hin. Meister, wir wissen, dass du ein Meister bist in Israel. Und was du sagst, das stimmt. Was muss ich tun, um ins Reich Gottes zu kommen? Obwohl er Theologieprofessor ist, im Hohen Rat sitzt, ein Geistlicher ist, ein Rabbi, sagt der Herr Jesus ihm, du musst vom Neuen geboren werden. Sagt er, wie mag das zugehen? Muss ich wieder im Mutterleib gehen und Baby werden? Bei Menschen ist es unmöglich, sagt der Herr, aber bei Gott ist alles möglich. Du siehst also, man kann weise, gebildet sein und dann eine Frage stellen und die Antwort Jesu nicht verstehen, weil er noch nicht reif war. Und Nikodemus ist nach ein paar Jahren reif geworden. Denn er hat Jesus mit Josef von Arimathea vom Kreuz geholt. Ist ihm ein Licht aufgegangen. Wie werde ich wiedergeboren? Diese Frage, die nicht mehr losgelassen. Du musst vom Neuen geboren werden. Wie macht man das? Wie macht man das? Und Gott zeigt uns manchmal ganz konkret, aber wir verstehen das nicht. Weil wir so unnatürlich sind. So unlogisch sind. So ungeistlich sind, so uneinsichtig sind. Wie soll das zugehen? Gott ist sehr natürlich. Wir lernen aus den Fragen. Und wir sollten uns fragen, immer wieder die Fragen stellen. Wir lesen von Paulus, Apostelgeschichte 16 und so weiter, so in dieser Mitte, 15, 16, 17, 18, 19, auf dem Weg nach Ephesus und Asien und Europa. Und der Geist Gottes wehrte uns. Und du musst dich fragen, wenn der Geist Gottes wehrt, warum wehrt er da mich ständig? Warum gibt er mir keine Freiheit? Warum wird mir das die Luft abgeschnürt? Warum habe ich keine Freudigkeit? Warum habe ich keine Lust? Der Geist Gottes wehrte ihnen. Warum? Weil Gott will uns weiterführen. So wie den Elia zu der Witwe. Gott will uns führen. Und wir sehen dann die Antwort, fragen, Herr, was soll ich tun? Gib mir eine Vision, wieder, zeig mir eine Schau. Und Gott gibt dir eine Vision, eine Schau. Aber das meistens verstehst du das nicht. Ich auch nicht. Und wir alle nicht. Weil wir so ungeistlich sind, so menschlich, so fleischlich sind, so natürlich sind. Wir denken, eins und eins ist zwei. Nein, bei Gott sind sieben. Und hundert. Und dann sieht er eine Vision. Komm herüber und hilf uns, diesen mazedonischen Mann. Natürlich gleich Ticket gekauft, ins nächste Schiff gestiegen und abgefahren. Und da heißt es, und nichts konnte uns halten. Wir wussten, das ist der Weg. Jetzt kommt er hin. Er findet keinen mazedonischen Mann. Was er findet, nur liebe Schwestern. Lydia und so weiter dort am Wasser. Nicht einmal eine Synagoge haben die dort. Und der einzige Mann in mazedonischer Kleidung, das war der Gefängniswärter. Aber hätte er gleich die Antwort bekommen, dieser Mann, wegen diesem Mann musst du nach Philippi gehen, nach Mazedonien gehen, der wäre nicht so schnell gefahren. Weißt du, wenn Gott dir sofort klare Antwort gibt, definitiv, du kommst ins Gefängnis, Bruder, dann würdest du viel langsamer machen. Aber glücklicherweise, Gott antwortet uns nicht so prompt. Komm herüber. Und wir sind so fanatisch und so euphorisch und so begeistert. Schnell das nächste Ticket. Weißt du, Gott antwortet, aber er weiß, was du verkraften kannst in deiner Antwort. Und wie du das verkraften willst. Er stimmt, was er dir antwortet, aber er spricht zu dir, und Jesus hat sehr viel in Gleichnisse gesprochen, er spricht zu dir durch die Blume. Der mazedonische Mann, so schön angezogen, Plumphose dann und was weiß ich, wie er da ausgesehen hat, komm herüber und hilf uns. Das war alles andere als romantisch. Aber du willst wissen. Und du glaubst, dass es dann nachher weißt. Und es war der Herr. Und dann nachher fragst du dich, was ist da alles gewesen? Haben wir nicht richtig gehört? Weißt du, Leute haben schon Aktionen gemacht, Olympiastadion gemietet oder sonst was. Und dann sagte der Bruder nachher hinterher, also, und es war alles nichts. Dann sagte er hinterher, weißt du, das nächste Mal, wenn ich Visionen habe, werde ich mit offenen Augen gucken. Und nicht nur die Augen verschließen und sagen, jetzt hat der Herr gesprochen. Und so weiter. Weißt du, es kommt anders. Dass Gott geredet hat, ist kein Zweifel. Aber nicht so in dieser Art und Weise, wie wir es gedacht haben. Wir schmücken das noch alles so aus, der mazedonische Mann. Oder die mazedonische Frau. Bei Gott bekommst du Antwort. Aber auch die Lösung. Aber seine Lösung. Seine Lösung. Nicht deine Lösung. Seine Lösung. Dann bist du manchmal vielleicht geschockt ein bisschen. Bei allen Fragen an Jesus lenkt er immer seinen Blick. Also wenn die Jünger immer was gefragt haben ihn, wann, wie, wo, was, hat er immer auf das Kreuz gelenkt. Also wenn du Jesus fragst in irgendetwas, immer aufs Kreuz, sagt er dir. Gott will dir Durchbrüche schenken, aber die kommen immer durchs Kreuz und durch Kampf. Du fragst dich, wie schaffen wir das? Wie sollen wir das schaffen und so weiter? Und dann sagt er dir, mein Kind, nicht durch Herr und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Also nicht durch deine Leistung und Anstrengung und deine Gebete und Gesänge und Gepredige, durch meinen Geist. Du fragst, Gott sagt dir etwas, zeigt dir etwas, gibt dir etwas. Du sollst schwanger werden und du kriegst ein Baby und das, was von dir geboren ist, vom Heiligen Geist, die Mutter Maria. Und dann stehst du da und sagst, Herr, wie soll das passieren? Ich weiß von keinem Mann. Bin noch ein junges, unschuldiges Mädchen. Wie soll das zugehen? Ich bin noch so jung, so arm, so unerfahren. Weißt du, du musst nur sagen, Herr, die Antwort, wenn du von Gott eine Antwort bekommst, mir geschehe, wie du gesagt hast. Du hast die Antwort gehört, Maria hat gebetet, Maria hat gefleht wahrscheinlich hier und Gott hat zu ihr geredet und dann sagt sie, mir geschehe, wie du gesagt hast. Kein Kommentar, keine Erklärung, keine Beschreibung, keine Bedingung. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich stimme mit dir voll überein, verstehe nicht alles, aber ich glaube alles. Und dann wird die Sache schon recht und gut werden. Wenn Gott dir antwortet, dann sag einfach, mir geschehe, wie du gesagt hast. Auch wenn es jetzt so geht und so passieren muss. Gott hat immer eine Patentlösung für dich. Weißt du, Patente ist was Verrücktes. Das hast du schon immer gewusst, aber du bist nicht drauf gekommen. Das ist Patent. Du hast schon alles das gewusst, es ist schon lange da. Nur der Erfinder ist drauf gekommen. Gott ist sehr praktisch in allem, was er tut und denkt und macht. Wenn du Gottes Hilfe brauchst und Weisheit brauchst, in der Bibel heißt es, wem Weisheit mangelt, Jakobus, der bitte Gott um Weisheit. Herr, gib mir Verständnis, gib mir Einsicht, dass ich das begreife, dass es so geschieht, wie du gesagt hast. Gott hat die Welt geschaffen und wie funktioniert es hier? Wunderbar. Die Natur hat alles gehabt, was die Entdecker, Erfinder heute entdecken und hat Gott schon alles gedacht. Versuch dich in das Denken Gottes hineinzudenken. Gott ist natürlich, Gott ist praktisch, Gott ist menschlich. Weißt du, die meisten stellen sich Gott so super geistig. Das ist nicht wahr. Gott ist so praktisch. Du willst wissen, was richtig ist? Bitte Gott um die richtige Antwort. Weißt du, du willst, du möchtest, bitte Gott um Mut, um Kühnheit, das anzunehmen, was er dir sagt, mir geschehe, wie du sagst. Du musst unter Umständen sogar Nein sagen oder Ja. Bitte Gott um Kraft, Ja und Nein sagen zu können. Wo findest du Gott? Weißt du, wie fragst du? Wie erfährst du Gottes Willen? Wie frage ich Gott? Soll ich dir sagen, wie ich Gott frage? Ich knöpfe mir auf und sage, Vater, was denkst du? Was soll ich? Allmächtiger, sag mir. Weißt du, Gott ist nicht irgendwo. Gott ist in dir. Gott ist in dir. Und die meisten Leute fragen Gott irgendwo im Tempel, in der Kirche, Kathedrale, frag hier in deinem Herzen, Herr, was ist? Und du weißt Bescheid. Aber da muss in der Bibel drin stehen. Das muss von Gott offenbart werden. So spricht der Herr, dass dich umhaut. Aber der Herr redet in deinem Herzen. Das Reich Gottes ist inwendig in dir. Und du solltest, wenn du Gottes Stimme hören möchtest, du solltest immer auf dein Herz hören. Und dein Herz sagt dir immer die Wahrheit. Alle anderen lügen. Der Pastor lügt, die Kirche lügt, Bruder und Schwester lügen. Alle Menschen sind Lügen, das steht in der Bibel. Hast du nicht gelesen? Alle sind verlogen. Nur der Einzige, der die Wahrheit sagt, das bist du selber. Das Reich Gottes ist in dir. In meiner Bibel heißt es, wo du hingehst, egal wer das ist, da bin ich immer mit dir. Egal wo du hingehst, deshalb musst du Gott fragen. Gehst du mit Gott und du schmerzt mal, weißt, heiß, kalt, heiß, kalt, heiß. Du merkst genau auf diese Art, und wie Gott einen führt. Machen wir morgen weiter. Aber trotzdem, ich will dir nur sagen, du solltest auf die innere Stimme hören. Die meisten Leute, die warten auf irgendeine Stimme von irgendwoher, die es nicht gibt und es nicht echt ist. Das Echte ist immer hier im Herzen. Ihr werdet inwendig werden, ob das von mir ist oder von Menschen ist. Du wirst inwendig. Die meisten sind noch nicht inwendig geworden. Die sind auswendig. Immer auf Äußerlichkeiten schauen. Du wirst inwendig. So, du musst wissen, Gott will nie was anderes als das, was du weißt, was für dich gut ist, was für dich richtig ist. Gott wird nie was anderes dir sagen. Nie. Gott in uns. Er kann nicht anders als mit uns einverstanden sein und du kannst nicht anders als mit Gott einverstanden zu sein. Aber jetzt ist diese Übereinstimmung. zwischen dir und Gott. Du darfst Gott fragen. Dann weißt du, der Gott in dir, das ist dein Seelsorger. Oh Herr, ich habe so viele Probleme, ich verstehe das alles nicht, ich weiß gar nicht warum und wieso und weshalb. Und dann höre, was dein Herz sagt. Hernach wirst du alles erfahren. Hör auf mich. Hör auf deine innere Stimme. Nicht auf deinen Bauch oder deinen Kopf oder deine Gefühle. Deine innere Stimme, das ist viel mehr und ganz was anderes, als was du denkst. Die meisten wissen gar nicht, dass sie nur eine innere Stimme haben. Die hören auf den Bauch. Ja, ich entscheide aus dem Bauch. Dann kein Wunder, dass du Magengeschwüre kriegst. Und kein Wunder, dass du dann Durchfall bekommst oder Verstopfung bekommst oder sonst was. Aus dem Bauch entscheiden. Nicht aus dem Bauch. Aus Gott entscheiden. Gott in dir. Wo du hingehst, da gehe ich auch mit. Du darfst den Helfer in dir fragen, wie geht's mit mir weiter? Und wenn du ehrlich bist und auf Gott hörst und anfängst auf Gott zu hören, der Heilige Geist wird dir deinem Geist Zeugnis geben und dir die Wahrheit sagen. Und die wird dich frei machen. Und dann tu die Wahrheit, die du sagst, auch wenn sie unangenehm ist. Auch wenn du sagen musst, ich muss euch alle verlassen, ich habe mit euch will nichts mehr zu tun haben. Ich habe eine Entscheidung getroffen, die innere Stimme sagt mir, dort geht's lang. Aber die meisten sind zu feige, zu sich selbst zu stehen. Und die stehen auch nicht zu Gott. Wer nicht zu sich selber stehen kann, kann auch nicht zu Gott stehen. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Kommt nicht mit äußeren Gebärden, Glockenklang und Weihrauch und Klimbim. Es ist inwendig in euch. Dein Ratgeber ist in dir. Weißt du, dein inneres Ich sagt dir genau, was du essen und nicht essen sollst, was du trinken und nicht trinken sollst, was du sagen sollst und nicht sagen sollst. Du weißt genau, was zu deiner Gesundheit dient und nicht. Der Doktor ist in dir. Ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Aber die meisten rennen zum Doktor und nicht zum richtigen Doktor, zu den falschen Doktoren. Weißt du, die wollen an dir nur verdienen. Du solltest deinen Doktor in dir fragen. Dein Körper, wenn du plötzlich Appetit auf Schokolade bekommst, dein Körper braucht das. Und wenn du Essiggurken verlangst hast, dein Körper braucht Essiggurken. Nein, die meisten Leute hören nicht auf sich selbst. Die hören auf alle möglichen. Da lesen sie ganze Arztbücher und Apothekenzeitschriften und was weiß ich, was sie alles lesen. Aber sie lesen nicht ihr inneres Ich. Was sagt meine innere Stimme? Und ich meine nicht irgendwie welche Stimmen. Weißt du, Leute hören heute Haufen Stimmen, die Stimme Gottes. Und du musst lernen, die Geister zu unterscheiden, die Stimmen zu unterscheiden. Ist das die Stimme Gottes? Und die Stimme Gottes ist nicht aufdringlich, nicht manipulierbar, oder dass es einen manipuliert, sondern es ist dein Herz. Der Geist Gottes gibt deinem Geist Zeugnis, so und nicht anders. So, Gottes Worte sind Lösungen, Antworten. Wenn du etwas wissen möchtest, geh in den Wald. Vielleicht musst du nicht in die Kirche gehen, vielleicht gehst du in den Wald. In den meisten Kirchen kriegst du nicht die Antwort, die du suchst. Geh lieber in den Wald, setz dich hin und sonn dich und sag, oh Herr, ich suche dich, Herr, ich finde meine Ruhe nur in dir. Und fang an, nach Gott zu fragen in deinem Herzen. Herr, was würdest du tun? Was würde Jesus tun? Was würde der Heilige Geist tun? Was würde Gott in mir tun? Was sagen die Schriftgelehrten? Vergiss, was die Schriftgelehrten sagen. Fang das an zu tun, was das innere Ich, dein inneres Herz sagt. Gott hat die Weisheit in dir hineingelegt. Jeder ist klug. Ihr habt die Salbung und braucht nicht, dass euch irgendjemand lehrt. Leute, wir verdummen, je mehr wir auf Leute hören. Fang an, auf Gott zu hören und auf die Salbung, auf die innere Stimme. Gott löst deine Probleme auf seine Art. Er ist so Geheimrat. Er hat alle Geheimnisse. Und weißt du, du weißt, dein verborgener Berater weiß, was du brauchst. Vielleicht sagt er, steh auf und geh. Oder tu das, was dir vor die Hände kommt. Oder vor die Füße. Dein Gott in dir geht nicht die traditionellen Wege. Dein Gott in dir geht über natürliche Wege, querfeldein. Weißt du, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, Kinder sind natürlich, die meisten Leute sind versaut, sind unnatürlich, Kinder sind so natürlich und sie finden Lösungen, Erfindungen entdecken, weil sie so einfältig sind. Die lassen sich einfallen. Gott sagt zu Abraham, gehe aus zu deinem Besten. Aus Ur in Chaldea, aber es heißt, gehe aus zu deinem Besten. Das ist das Beste, was du tun kannst, hier jetzt Vater, Freundschaft, alles Ur in Chaldea zu verlassen. Gehe aus zu deinem Besten. Gott will stets dein Bestes in deinem Leben. Gehe aus. Seine Lösungen sind immer die besten Lösungen, die du bekommen kannst, aber du musst auf sie hören, die musst du erfahren. Und ich kann dir nicht sagen, wenn ich zu dir komme und sage, so spricht der Herr, tu das und das und das und das und das und das, das ist vom Teufel. Du musst wissen, was du tun sollst und nicht tun sollst. Du musst das Zeugnis des Heiligen Geistes in dir haben. Und wenn ich dann zu dir komme und sage, Schwester, ich habe so ein Gesicht, ich sehe das und das, dann ist es nur eine Bestätigung. Ich kann dir nur eine Bestätigung geben. Ich kann dir nicht sagen, was du zu tun und zu lassen hast. Das weiß der Professor in dir. Das weiß der Herr in dir. Das weiß der Geist Gottes in dir. Und die Menschen drumherum, die können nur bestätigen. Weißt du, da erzählt jemand ein Gleichnis, eine Geschichte und so weiter. Das bist du. Und immer wieder in der Bibel, die ganzen Geschichten, da hat man erzählt und das bist du. Denk an Prophet Nathan, der zum David kommt. Das bist du. Alles, Gottes Antwort kommt immer in Gleichnis. Ist nie direkt. Erstens, wenn er direkt sagen würde, würdest du zusammenbrechen. Weißt du, da war einer, der hatte 100 Schafe und dann kam, hat er Besuch bekommen und weißt, was er gemacht hat? Er ging zu dem Bauer, der nur ein Schäfchen hatte und nahm sein Schäfchen und hat dann verspeist. Dann sagt er, der Mann ist des Todes schuldig. Er sagt, Bruder, das bist du. Weißt du, in dem Maß, wo wir dann reagieren, unsere Reaktion, der Mann ist des Todes schuldig. Das bist du. Immer wenn du reagierst, Gott erzählt dir ein Gleichnis, du bekommst ein Gleichnis und in diesem Gleichnis bist du. Und deine Reaktion ist die Antwort. Wie reagierst du? Warum konnten wir nicht austreiben? Warum? Beim Jona, die Reaktion. Ich habe geeifert, ich habe gemacht und so weiter. Gott löst unsere Lebensprobleme von seinem Geist und nicht von unserem. Die werden in unserem Verstand gelöst von Gott. Gott inspiriert uns. Unser Gewissen. Plötzlich schlägt es. So arbeitet Gott, wenn er Fragen beantwortet. Plötzlich hast du so ein Gefühl. Nee, ich muss etwas tun. Ich muss irgendwo hingehen. Ich muss gerade dorthin gehen. Und es sieht immer, du träumst die ganze Zeit von Leuten, die ganze Zeit hast du nicht geträumt davon, aber plötzlich, du hast Gott um Lösung gebeten und kriegst eine Antwort. Ständig liest der Namen, Rosenblumen oder was weiß ich. Und immer wieder bist du damit konfrontiert. In jedem Satz kommt da irgendwas vor von denen. Weißt du, Gott führt dich. Gott drängt sich nicht auf. Er ist ein Gentleman. Und dann, du wirst in deinem Unterbewusstsein, kriegst die Antwort und du weißt, das ist richtig. Ich muss diesen Weg gehen. Mir, was anderes gibt es für mich nicht, kommt nichts in Frage. Ich muss diesen Weg gehen. In meiner Bibel heißt es, dass er im Angesicht meiner Feinde den Tisch deckt, meiner Widersacher. Weißt du, die Probleme sind da, aber im Angesicht meiner Widersacher deckt er den Tisch, also innen drin. Und die anderen sehen das, wie das alles passiert. Im Angesicht meiner Feinde deckt er den Tisch. Alle dürfen zuschauen, was jetzt mit mir passiert. Du musst vorstellen, der reiche Jüngling kommt zu Jesus, stellt eine Frage und im Angesicht seiner Feinde, der Apostel, der umstehenden Leute, geh und verkaufe alles, was du willst. Das hat er ihm gesagt. Verstehst? Jetzt hat er es gehört. Dieser Knirsch da. Yes, verstehst du? Und dann stehen die Jünger und sagen, guck mal, wer kann überhaupt noch selig werden, wenn der so ein anständiger Junge nicht schafft? Wie soll, und so weiter. Wer kann selig werden? Dann sagt Jesus, ein Reicher. Und du siehst immer, der Herr macht dann eine Predigt draus. Immer wenn Gott antwortet, kriegen die anderen oder die Anwesenden, oder die es betrifft, eine Predigt. Da sagt er, da geht eher ein Kamel durchs Nadelöhr als ein Reicher ins Himmelreich. Du hast eine Frage und du kommst ganz schleichend an Heiland dran. Herr Jesus, ich möchte, meine Mutter wollte es schon auch, aber ich will jetzt auch. Der eine soll links von dir sitzen und der andere soll rechts von dir sitzen. Kennt ihr diese Frage? Wer ist der Größte im Himmel? Psst, die heimlich Stille in einer einsamen Stunde fragten doch die Brüder, der eine soll links sitzen und der andere rechts sitzen. Und weißt du, was der Herr Jesus sagt? Holt ein Kind und sagt, schaut dieses Kind an. Wer eines dieser Kinder aufnimmt, und der nimmt mich auf. Und wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich des Himmels kommen. Im Angesicht unserer Feinde deckt er den Tisch. Plötzlich sind wir alle blamiert. Wir wollten es heimlich. Aber immer wenn du Gott fragst, was heimlich, frag ihn lieber nicht. Aber trotzdem, wenn du fragst, bist auch lieb. Weißt du, du fragst Gott irgendwo in einer heimlichen Stunde und du redest da im Kaffeekränzchen oder so irgendwo, redest da miteinander mit Geschwistern. Und was macht der Pastor? Der plaudert das alles auf. Der sagt, Geschwister, so und so, das und das zeigt mir der Herr und was weiß ich. Ich habe mal in Süddeutschland eine Anzeige bekommen. Ein Geschäftsmann hat mich angezeigt. Ich habe gepredigt in einem Zeltmission öffentlich auf dem Marktplatz, Missionszelt. Und ich habe nichts dabei gedacht. Ich predige das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Seine Frau kam und seine Frau hat an dem Tag ihn mitgebracht in die Versammlung. Und er saß, die saßen sind. Und ich zeige sogar noch mit ihm auf dem Finger, das im Protokoll, im Bericht, in der Anzeige war das. Ich hätte sogar mit dem Finger auf ihn gesagt und er hätte alles gesagt, was nur seine Frau weiß. Seine Frau hat alles verpetzt und er hat mit mir noch nicht einmal gesprochen. Muss vorstellen, die kam nur in den Gottesdienst. Der hat alles verpetzt, ist ausgeschildert. Bei mir wird niemand was im Ort was abkaufen mehr. Geschäftsmann. Und ich habe noch auf ihn mit dem Finger gezeigt. Anzeige. Aber das wurde wegen mangelnder Beweise eingestellt. Gott sei Dank. Aber du siehst, das passiert einem Prediger. Du predigst Wort Gottes, erzählst deine Sünden vielleicht oder die Sünden, was andere irgendwo tun oder treiben und so weiter. So allgemeine Gleichnisse nimmst du und zeigst dann für irgendjemand und der fühlt sich gleich angesprochen und geht gleich auf die Barrikaden. Aber das ist im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch. Verstehst du das? Gott beantwortet dir deine Probleme so öffentlich und du kannst es noch viel öffentlicher machen. Meine Frau, als ich dann ihr mitteilte, ich habe gedacht, schnell, wir gehen nach Berlin und so, bin gleich abgewischt. Und die konnte mir kein Argument geben, keine Antwort geben. Sie musste damit selber klarkommen. Und ich nicht. Und dann überall, dann dreht sie Radio auf, will abgelenkt werden, will was anderes hören und so weiter. Und ich liebe Berlin. Und ich nicht. Und immer kann sie einschalten und dann den Preis bekommen für Berlin. Über Berlin kam plötzlich. Vorher hat sie nie Berlin gehört und gar nicht gewusst, vielleicht wo Berlin liegt, genau. Weil als Beamte durften sie mit dem Auto nicht nach Berlin fahren, die konnten nur fliegen. So, nur als Beispiel. Und plötzlich, wenn Gott arbeitet, du kannst machen, was du willst, überall Anruf, Berlin. Alles mit Berlin. Also Gott arbeitet und zwar öffentlich. Du stellst heimlich Gott so still, so nebenbei, wer ist der Größte? Und dann nimmt das Kind und macht eine Predigt draus. Der Herr beantwortet deine Fragen so auf seine Art. Nikodemus will wissen, wie kommt man ins Reich Gottes öffentlich. Der schleicht sich nachts herbei im Dunkeln und dann macht der Herr Jesus eine öffentliche Predigt daraus. Wir bekommen gleich ein Gleichnis, eine Information oder eine Offenbarung, ein Bild und so weiter. Und ja, das ist es. Du willst Gottes Wahrheit erfahren. Gut, dass du das willst. Aber du musst auch gefallen lassen, dass Gott dir auf seine Art und Weise das so vermittelt und verschaukelt. Ich sage das jetzt mal so, dass du auch beweglich bist. Herr, wer bist du? Saul von Tarsus, Apostelgeschichte 9. Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Ja, Herr, was muss ich tun? Das denkst du, das möchtest jetzt gerne wissen, was du tun sollst. Geh in die Stadt und man wird dir dort sagen. Was soll ich tun? Und jetzt muss er warten, bis irgendjemand sich bewegt, jemand bekehrt, sich überzeugt, dass er gehen soll, dass er die Botschaft bekommt, was er sagen soll, diesem armen Saul von Tarsus. Und vielleicht, stell dir mal vor, der Ananias wär nicht aufgestanden. Er hat gesagt, nee, Von dem Mann habe ich schon so viel Böses gehört, mit dem will ich nichts zu tun haben. Weißt, Gott muss den Botschafter auch bewegen, dir die Antwort zu bringen. Nicht immer kommt gleich die Antwort prompt, du hast gebetet. 3 Tage sitzt er da, im Dunkeln, blind, bis der Ananias kommt und sagt, lieber Bruder Saul, du willst Gottes Antwort haben und du kriegst sie auch. Und weißt du, was der Ananias sagt? Lieber Bruder Saul, der Herr hat dir deine Sünden vergeben, lass dich sofort taufen. Und unmittelbar wurde er getauft, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und was macht er in der nächsten halben Stunde? Predigt er schon von Jesus. Und dann muss er bei Nacht und Nebel aus der Stadt ab verscheucht werden sogar und sich in Sicherheit bringen. Aber du siehst, das ist Gottes Antwort. Geh in die Stadt, geh in die Gemeinde, schalt das Internet, wähle www.nnk-berlin.de und dann predigt denn und das wird dir gesagt werden. Und es wird dir nicht vielleicht in der ersten Predigt gesagt, auch nicht in der zweiten Predigt, vielleicht in der 100. Predigt. Durchaus. Manche Leute möchten gleich in der ersten Predigt, in dem ersten Gottesdienst, im ersten Teil der Versammlung die Antwort bekommen. Nee. Geh in die Stadt und lass dir, und hör zu. Hör zu, was man dir sagt. Du kriegst schon die Botschaft, aber nicht auf diese Art und Weise. Gott antwortet anders, als wir denken manchmal. Und du hast gebetet. Ich denke nur an eine andere Geschichte, Prophet Daniel. Du hast gebetet, bist vor Gott gestanden und der Heilige Geist sagte, dein Gebet ist erhört. Aber du hast nichts von deinem Gebet. 21 Tage vergehen, bis deine Gebete bei dir ankommen oder die Antwort ankommt. Beim Saul ging es 3 Tage. Aber der liebe Bruder Daniel musste 21 Tage warten, bis die Antwort kam. Weil der Fürst von Medien und Persien ihn blockiert hat, aufgehalten hat den Botschafter. Der Botschafter behindert wurde. Du kriegst deine Antwort und du wunderst dich, warum kriege ich heute keine Antwort? Ich habe gebetet und der Heilige Geist gab mir die Gewissheit, ich kriege die Antwort wird kommen, die Lösung wird kommen, das Wunder wird passieren, die Heilung wird stattfinden, Finanzen, die werden sich auftun, also der Segen Gottes wird sich auftun, die Fenster des Himmels werden aufgetan, aber nichts da. 21 Tage, ist lange Zeit, 21 Tage. Wenn du wartest, wenn du nicht wartest, sind 21 Tage nicht viel. Aber wenn du wartest auf die Lösung und du hast die Lösung, du weißt von Gott, die Lösung ist da, aber wo? Der Fürst von Medien und Persien hat mich blockiert. Konnte nicht so schnell kommen. Aber als du gebetet hast, das Gebet wurde erhört. Dein Gebet wird immer erhört, als du betest, wenn du betest, sobald du betest. Aber die Antwort ist nicht immer prompt da. Da gibt es so viele Mächte, die nicht wollen, dass du die Nachricht erfährst, dass du dieses Bild nicht bekommst, dass das Wunder nicht zu dir kommt. Der Teufel will nicht, dass du das erlebst, was Gott dir vorbereitet hat. Deshalb blockiert er. Der steht draußen am Tor, der steht dann an der U-Bahn, der steht dann an der Haustür bei dir, der steht dann im Schlafzimmer bei dir. Überall. Der blockiert dich, wo du blockieren kannst und es kommt zu dir nichts rüber. Und du sagst, ich weiß nicht, Gott spricht mir nicht zu mir. Aber Gott hat gesprochen. Die Lösung war da. Die Lösung war abgeschickt von Gott aus. Das grüne Licht war da. Aber zu dir hat es Lichtjahre gebraucht, bis es die Nachricht zu dir ankommt, dieses Licht. Gottes Lichtjahre. Oh Gott, wie lange muss ich noch warten? Wie lange? Aber als du gebetet hast, ist die Antwort da gewesen. Die Antwort, die du an Gott stellst, ist schon beantwortet, aber du bist noch nicht so weit. Das größte Hindernis bist du selber. Die größte Blockade bist du dir selbst. Dein Fleisch, dein Gefühl, deine Vorstellung, deine Fantasie, deine Eindrücke, deine Vergangenheit, deine Verletzungen. Du kannst nicht vergeben, kannst nicht vergessen, was sie mir alles angetan haben. Wie haben die mich doch fertig gemacht? Weißt du, du bist noch nicht reif für die Antwort Gottes. Gott gibt seinen Geist und mit dem Geist natürlich auch die Antworten, alle, die du brauchst, denen, die reines Herzen sind. Du kannst lange bitten, solange du nicht das reine Herz bekommst oder hast, solange kann die Antwort nicht zu dir rüberkommen. Die kommt bis vor dir, bis vor Haustüre, bis im Briefkasten oder vor dem Briefkasten, aber du kriegst den Briefkasten nicht auf. So, nur wenn du reines Herzens bist, deshalb reine Gedanken, reine Motive. Warum willst du finanziellen Segen haben? Nur damit du in Luxus schwelgen kannst? Damit du einen guten Tag leben kannst?
Warum willst du Heilung haben? Warum willst du gesund werden? Dir reicht auch, wenn du krank bist. Weißt du, da kannst auch krank sterben. Also die meisten Leute werden irgendwie im Alter krank und sterben. Also warum willst du Gesundheit haben? Weißt du, wir müssen die Motive herausfinden. Warum will ich die Antwort so haben? Viele sind gar nicht reif für die Antwort. Ich will gesund werden und gesund sein, damit ich Gott dienen kann. Ich will reich sein und ich will Geld haben, damit ich Armen helfen kann. Ich will Inspiration haben, Offenbarung haben, damit ich anderen die Botschaft weitergeben kann. Wenn ich nicht bereit bin, weiterzugeben, will Gott mir auch nichts geben. Und erst wenn wir bereit sind, andere zu segnen, wird Gott uns anfangen zu segnen. Also die Antwort kommt zu uns nur, wenn wir reines Herzen sind. Und vorher wird immer das irgendwie von den Fürsten von Medien und Persern aufgehalten. Und Gott, da gibt es genug noch Meder und Perser, die das aufhalten, die nicht wollen. Und das ist sogar gut, dass das nicht ankommt, sonst kriegen wir den falschen Hals. Das habe ich gemacht. Das ist von mir. Das sind unsere Mittel. Halleluja. Von wegen, und da bilden wir uns noch was groß ein. Aber wenn wir dann gewartet haben, ein reines Herz, Herr, mir ist alles egal. Hauptsache, du bist dabei und du segnest und dein Geist wirkt und du kommst zu deinem Recht. Wie? Spielt keine Rolle. Vielleicht auch durch jemand anders. Weißt du, oftmals die Antwort Gottes, wenn du bereit bist, zu sagen, also willst du nicht durch mich, dann Herr, benutzt du irgendjemand anders, segne die Leute. Wenn du abgeben gelernt hast, und dich gelöst hast von deinem Stolz, dein Ich, dein Ego, dann macht Gott, dass er dich dann benutzt. Aber wir sind noch nicht gestorben. Gott segnet erst Tote. Und weckt sie auf, erst wenn sie gestorben sind. Und das, was gestorben ist, das kann erst auferstehen. Das ist das reine Herz. Das neue Herz, das andere Herz. So, frag Gott. Aber sei reif für die Antwort. Sei reif für die Antwort. Lass uns aufstehen und lass uns beten. Herr, wir haben so viele Fragen, warum? Aber Herr, ich möchte zu dir kommen und auch reif werden für die Antwort. Wir haben hier mal eine Prophetie gehabt. Der Lehrer kommt und lehrt einen, wenn der Schüler reif geworden ist. Der Schüler muss reif werden. Du kannst höhere Mathematik nicht erst in der ersten Klasse lernen. Der Schüler muss reif werden für die Belehrung. Der Mensch muss reif werden für die Antwort. So, Vater, wir möchten reif werden für deine Antworten, für deine Lösungen, für deine Wunder, für deine Macht und Herrlichkeit. Aber hilf uns, dass wir wachsen in der Gnade Gottes und immer mehr erkennen, was die Gnade und das Erbarmen und die Liebe und die Güte Gottes ist. Lass uns die innere, unser inneren Menschen erkennen, der abgeklärt sein. Gib uns ein reines Herz, denn nur die, die reines Herzen sind, sie werden Gott schauen, Gott hören, Gott verstehen, Gott begreifen, Gott erkennen, mit Gott reden können, Freunde Gottes sein, können Erleuchtete sein. Vater, ich danke dir, dass du uns das Licht in unserem Herzen anzündest, dein Licht und dein Wort in unserem Herzen legst und pflanzt und dein Wort aufgeht, wie ein wunderbarer Samenkorn aufgeht und Frucht trägt. Vater, ich danke dir, dass wir nicht verzweifeln müssen. Wir werden deine Stimme hören und wir hören deine Stimme. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du so gut bist, dass du zu jedem sprichst. Jeder, der dich was gefragt hat, hat so immer geantwortet. Halleluja. Jeder, der dich gefragt hat, auch wenn es Zeit vergangen ist, auch wenn es nicht so schnell und nicht so prompt war, aber du hast geantwortet. Halleluja. Vater, ich danke dir für diese Stunde, dass wir dich fragen dürfen, in den stillen Stunden, in den einsamen Stunden, im Gespräch, im Verborgenen mit dir, dass wir dürfen fragen und wir dürfen entdecken deinen Willen. Dein Wille geschehe im Himmel, aber auch hier auf Erden bei uns. Halleluja. Amen.